Affen vom Sneakpot sind zurück. In Folge 843 sprechen wir über Planet der Affen New Kingdom. Mit mir hier, er bouldert mit einem Stock, das ist Robert Krüger.
Hallöchen.
Und einer der wenigen Menschen, die noch sprechen können, Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert versucht immer noch, sein Federvieh zu dressieren.
Guten Abend.
Lässt sich den Arm von seinem Adler zerkratzen.
Ja, genau so.
Von seinem Huhn.
Genau. Ja, du hast uns Planet der Affen ins Nest gelegt, sozusagen, um bei dem Beispiel zu bleiben.
Sehr gut.
Und du bist gerade eben auch erst fertig damit geworden, hast du gesagt.
Ja, ja, ich bin vor einer halben Stunde fertig geworden.
Okay, da hast du ja noch einen ganz frischen Eindruck. Worum ging's denn?
Also es geht um den Planet der Affen, von dem es ja schon drei Filme dieses Reboots gibt. Das ist jetzt praktisch der vierte Film des Reboots. Oder?
Ja. Es ist, ja, aber auch der erste einer neuen Trilogie von einem neuen.
Ja, genau. Also es, die ersten drei drehten sich um Caesar, also um diesen einen, praktisch um den ersten Affen, der genetisch verändert wurde, sodass er reden kann. Und jetzt springen wir ein paar Jahrzehnte weiter. Und Caesar ist tot und seine Nachfolge ist angetreten worden von einem Affen, der sich passenderweise Proximus nennt. Und wir begleiten einen anderen Affen, der Noah heißt und dessen Clan, die sich der Dressur oder der Aufzucht oder wie auch immer von Adlern verschrieben haben. Dessen Clan wird verschleppt von den Häschern von Proximus und Noah begibt sich auf die Suche nach seinem Clan und trifft dabei einen Orang-Utan, einen alleine lebenden und eine Menschenfrau, die gespielt wird von der Schauspielerin, die in The Witcher die Prinzessin Ciri spielt. Ich weiß jetzt ihren Namen nicht, müsste mal recherchieren.
Freya Ellen.
Okay. Und die drei begeben sich eben auf dem Weg zu dem Ort, wo der Clan verschleppt ist und die Menschenfrau, wie heißt sie? May, hat auch noch eine eigene Agenda. Und sie kommen da an, am Strand, natürlich, Planet der Affen muss natürlich am Strand sein. Und da hat eben dieser Proximus hat einen Eigenwillen gebildet und mit haufenweise unterdrückten Affen und auch ein paar Menschen. Und sein Ziel ist es, in einen Bunker zu gelangen, einen Menschenbunker, der da verlassen liegt und wo sie sich dran die Zähne ausbeißen, da reinzukommen. Und unsere May will da auch rein, weil sie da drin irgendeinen MacGuffin erhofft.
Schon krasser MacGuffin.
Ja, Wahnsinns MacGuffin. Und dann beginnt im Endeffekt der Kampf um darum, wer da reinkommt und wer davon profitieren kann und auch darum, wer die Deutungshoheit hat. Also sind die Menschen zu Recht verfolgt, denn sie werden verfolgt von den Affen und sind sehr versprengt. Oder kann man nebeneinander her leben? Oder ja, wer ist gut, wer ist böse? Wird nicht so ganz beantwortet.
Wie ist denn...
Der Film interessiert sich überhaupt nicht für die Frage, ehrlich gesagt.
Ja, leider. Ja, ein bisschen. Manchmal interessiert er sich dafür und dann geht er davon wieder weg.
Alles, was er damit macht, finde ich, ist totale Behauptung.
Ja,
also
ja,
ja, ja. Man kann die Affen verstehen in dem, was sie tun, man kann die Menschen verstehen in dem, was sie tun. Das widerspricht sich auch in diesem Film an keiner Stelle. Es macht natürlich
selbst der Proximus hat ja recht. Also was er sagt, dass es einfach nicht gut endet, wenn die Menschen die Oberhand gewinnen und dass die Menschen einfach nicht aufgeben und dass sie halt dass es wieder darin enden wird, dass die Affen hinter Gittern sind und unterdrückt sind von Menschen. Also es zeichnet sich ja schon hier ab, obwohl die Menschen nicht als böse dargestellt werden. Also
ja, aber gleichzeitig kannst du total verstehen, dass sie halt sagt, er darf diese Dinge da drin nicht bekommen. Und das alleine, sie will sie ja auch nicht für sich. Sie will sie ja, also ich will jetzt nicht alles spoilern, aber
sie will für die Menschen, sie sagt aber schon ganz rassistisch, das ist nicht für die Affen. Ja, also sie könnte ja genauso gut sagen, wir versuchen da alle von zu profitieren, aber nee, das ist Menschenzeug, das gehört den Menschen.
Ja, du könntest jetzt aber auch sagen, das ist Prime Directive, gell? Das ist, die müssen sich da selber hin evolutionieren. Die können nicht die Abkürzung nehmen. Also das ist, ja, ist die wissen, Prime Directive auch rassistisch an der Stelle?
Naja gut, aber die Menschen sind ja zurück, sie sind ja degeneriert zum Teil, gell?
Das ist ja, ja gut, aber das, was da drin ist, nicht. Das, was da drin ist, wäre.
Das stimmt.
Wäre ein Verstoß gegen die oberste Direktive. Wenn wir hier
ja, aber Star Trek anführen. Auch wenn es den Menschen gibt, gell? Das ist halt.
Ja, sie will es ja nicht. Sie will den Panzer nicht mitnehmen.
Ja.
Aber das Geile ist, ich finde.
Ich muss. Ja?
Ja? Nee, mach du.
Ich muss nochmal 14 Schritte zurückgehen. Wie ist denn eure Genese mit Planet der Affen? Habt ihr das alles geschaut? Kennt ihr euch in der Welt aus? Wisst ihr gar nichts? Also, so wie es mir ging. Das ist mein erster Planet der Affen.
Wow.
Ich habe diese ganz, ganz alten, gesehen. Diese ursprünglichen ein oder zwei davon gesehen, als ich Kind war. Das ist ungefähr 100 Jahre her.
Naja, oh,
Ich habe diese weirden Affenkostüme, die haben ja damals waren es ja so Menschen mit Latexmasken oder so. Die habe ich noch so vor Augen und den Rest habe ich, glaube ich, alles vergessen. Und von dem neuen Zeug habe ich nichts gesehen. Von daher.
Ja. Also ich habe den ersten Film gesehen, aber auch vor ganz langer Zeit, frühe 90er.
Also aus den 70er, 60ern.
Den aus den 70ern, genau, wo dann eben am Ende die Freiheitsstatue im Sand am Strand liegt.
Ja, genau.
Oder so ein bisschen rausguckt, der ist ja ganz ikonisch. Hat auch sehr Eindruck auf mich gemacht. Also habe ich wirklich, kann ich mich immer noch sehr gut dran erinnern. Und da ist es ja so, diese Astronauten, die zurück auf die Erde kommen und nicht wissen, dass es die Erde ist, kommen ja in eine Welt, wo eine krasse Unterdrückung herrscht. Also im Endeffekt kommen die ja in sowas Ähnliches wie das, was wir hier sehen, dieses Königreich von dem Proximus. Sieht ja zum Teil auch so aus. Und dann habe ich diesen Marky Mark Film, den habe ich, glaube ich, ausgeschaltet, weil er wirklich scheiße war. In den 90ern oder wann das war, oder Anfang des Jahrtausends.
Das war dieser Remake.
Ja, genau.
Von Tim Burton.
Ah, richtig, das war ganz schön peinlich. Und ja gut, man darf halt nicht Marky Mark einsetzen. Das ist halt einfach eine scheiß Idee. Also es kann nichts werden. Ja, ist doch so. Widersprecht ihr mir da?
Letzte Woche, oder war das Marky Mark Film? Fanden wir den ganz okay.
Ja, aber der war wahrscheinlich auch besser. War auch lustig.
Besser gewesen mit jedem anderen, gell? Also das ist einfach ein scheiß Schauspieler. Und jetzt von denen habe ich die ersten beiden gesehen, den dritten leider nicht, also den direkten Vorgänger, mir fehlt jetzt der direkt dazwischen leider. Mhm. Und war von dem ersten sehr begeistert und vom zweiten auch noch angetan. Also ich bin schon in der Welt irgendwie drin.
Okay.
Ja.
Ich habe keinen Zug zu.
Was in dem ersten Film und eigentlich auch im zweiten von diesem Reboot jetzt eben tatsächlich behandelt wird, ist eben die Frage danach, was ist Menschlichkeit, was macht Menschlichkeit aus und kann auch ein Affe menschlich sein und so weiter und so weiter. Was hier ja angedeutet wird, also es klingt ja manchmal so durch, als wäre der einzige wirklich menschlich Handelnde ist unser Protagonist Noah, also ein Affe.
Naja, wird, eher der Orang-Utan, der ihn dann noch umschubsen muss.
Ja, stimmt, der Orang-Utan.
Übrigens fantastisch gespielt von Bortus, also Peter, wer heißt er? Macron? Peter Macron, der den Bortus spielt bei Orville. Der hat hier den Orang-Utan.
Ah, cool. Das ist mir erfasst,
woher die Stimme kennen könntest oder so.
Jetzt will ich sagen. Ich habe mir auch gedacht, woher kenne ich die Stimme? Richtig. Aber ja, wie du ganz richtig gesagt hast, Bob, die Frage wurde eigentlich nicht behandelt. Gell? Also es ist immer mal, also so diese Stelle, wo er sich von ihr verabschiedet, da klingt so ein bisschen was durch, auch ihr Misstrauen ja immer noch. dann sein versöhnliches Verhalten. Aber die eigentliche Problematik wird halt gar nicht behandelt. Also ganz seltsam.
Ich finde auch, der Film ist vom Pacing her total kaputt. Also das fängt ja alles erst so richtig an, wie du schon gesagt hast, wenn sie die Frau treffen, also die geistert da am Anfang mal so ein bisschen rum. Die ist eigentlich voll gut im Verstecken, aber am Anfang macht sie ständig Geräusche im Wald irgendwie. Warum, weiß keiner. Wenn sie das nicht will, dann passiert ihr das nicht. Aber am Anfang, wo wir sie noch nicht sehen, muss sie immer im Wald rumrascheln, damit wir uns wundern. Kriegt schon einen Anfall bei. Und dann am Anfang die ganze Geschichte mit dem Clan und so weiter, okay, das ist irgendeine Form von Setup und dann treffen wir den Orang-Utan, das ist die nächste Form von Setup, der ist dann aber gleich leider wieder nicht mehr dabei. Und auch so, was nur für so einen billigen Tränendrüsendrücker die beste Figur hergeben. Also warum? Und dann
vor allem hat die gar nicht funktioniert, die Tränendrüsen-Dings. Das war im ersten Film, gibt es so eine Szene auch, und da weint man wirklich Rotz und Wasser, wo der, ich glaube, ein Gorilla ist damals, stirbt. Und hier, das ist so, ja, okay, ja, halt, er kopiert die Szene aus dem ersten Film, es ist aber eigentlich nicht berührend, ja, okay, er ist halt weg. Also.
Der Fluss sah jetzt auch nicht so aus, als ob man da sofort drin ertrinken muss.
Affen schwimmen, glaube ich, nicht sehr gut.
Schwimmfähigkeit von Affen nicht so wirklich informiert.
Wahrscheinlich zu schwer, ja.
Keine Ahnung. Jedenfalls, so ungefähr nach einer Stunde kommt der Film langsam in Fahrt. Und dann, wenn wir da, wenn der Film dann irgendwann sein Mashup aus Planet der Affen meets Waterworld macht, dann kommt, also wenn dann William H. Macy auftaucht und wir den bösen Affen zum ersten Mal richtig sehen und so weiter, dann kommt der Film in Fahrt, aber da sind schon eine Stunde 20 oder so rum von den 2 Stunden 20, die er geht. Also ja. Da fand ich das Pacing komplett falsch irgendwie. Und dann sozusagen in den letzten Minuten diese ganze Sache aufzumachen mit der ganzen Szenerie, die dann sozusagen mehr oder weniger den Post-Showdown, ja, was dann da noch mit dem, was sie mit ihrem MacGuffin da noch passiert, ich will es jetzt nicht spoilern, aber dann merkst du rückblickend, der ganze Film will wirklich einfach ein Auftakt für eine neue Trilogie sein, und ich finde, er steht überhaupt nicht gut alleine da. Das ist, fehlt nicht. Irgendwie, dem fehlt das Pacing, dem fehlt das Thema, was er behandeln will, er reißt das alles irgendwie nur so an und er hat mich zwischendurch über weite Strecken einfach gelangweilt. Also es ist wirklich.
Und der MacGuffin ist banal, wie er kaum banaler sein könnte. Also ich finde auch sinnlos. Es ist, das, was ihm an Wert zugemessen wird, besteht meiner Meinung nach nicht. Also
ja, das taucht ja quasi im Abspann erst auf. Also nicht ganz, aber.
Ja, und es ist auch, ja, was tut das? Was ein Pferd nicht genauso tun würde? Kevin Costner, Postman, wir haben es gesehen, ja? Also
Ja, wenn du halt nicht raus kannst wegen Virus, ist halt schon doof. Also.
Ja, aber sie haben doch Headman-Suits, also ja.
Was hat es mit diesem Virus eigentlich auf sich? Ich glaube, das habe ich nicht. Wegen,
das ist das Virus, blöden, was die Menschen so dumm macht.
Und warum ist sie dagegen gefeit?
Sie ist immun.
Oder ist sie einfach?
Sie ist immun.
Okay.
Ja, und hier der andere Kerl doch auch. Wie heißt der? Der William H. Macy.
Stimmt, ja.
Trevathan.
Ja, ich muss ja sagen, mich hat der Film, nachdem er am Anfang ziemlich langsam angefangen hat, dann mehr und mehr gelangweilt. Ich konnte für niemanden richtig halten. Die waren mir egal. Mhm. Also wenn ich einen Animationsfilm gucken will, dann gucke ich einen Animationsfilm und nicht sowas Fake-Echtes. Kein einziges Affenhaar hat sich richtig bewegt. Da bin ich ja schon wieder. So, die gehen ganz nah ran, so, hier, guck mal, was für tolle Haare wir haben. Ja, und hier kommt ein Wind und die Haare bewegen sich nicht oder der Affe bewegt sich und die Haare bewegen sich nicht. Es ist mir so egal, was mit diesen Drecks digitalen Viechern passiert. Ich bin nicht reingekommen. Und ich hatte dich noch im Ohr so, oh Gott, das war so geil und hier Tränen und Drama und dies und jenes. Und es war halt einfach, es hat mich gelangweilt. Ich habe so gekämpft, so. Boah, jetzt muss ich das noch weiter gucken. Oh Gott.
Ja, ich habe auch nicht geweint.
Und dann, ich habe nicht mal Skip, Skip, Skip gemacht, aber ja, dann prügeln sie sich wieder. Oh Gott, ja, alles klar, prügelt euch, ist mir auch egal. Und
dann auch noch Verfolgungsjagd, da bin ich ja gleich dabei.
Ja, genau.
Haben die Autos gefehlt.
Ja, ja, und es ist halt alles mit Vorhersage, also so, ja, okay, ihr zeigt uns, wie ihr das Setup macht, dann geht er da rein, dann kommt es hier zum Ausbruch, ist ja klar, was jetzt gleich passieren wird. Und dann dieses schlechte Wasser. Habt ihr dieses Wasser gesehen? Die, ja, das also, das war ja ebenerdig zu diesem Strand. Ja?
Ja,
das Wasser war ebenerdig zum Strand. Dann haben die so eine Mauer drumherum gebaut. Okay.
Dann 10 Meter hohe Welle.
Sprengen sie die Mauer weg und in dem Moment ist das Wasser plötzlich 8 Meter hoch und läuft diese ganzen Scheiß. Alter. Und es läuft immer höher und noch höher und noch. Wo soll das denn? Also steht da draußen jemand und pumpt es. Also
so ja, genau.
Quatsch.
Das war wirklich das war
super ärgerlich. Das war also schlimm, der erste Teil war langweilig und der zweite Teil war ärgerlich. Und es sah scheiße aus. Ein Punkt. Herzlichen Glückwunsch.
Oh wow, das ist hart.
Also ich hatte null Spaß.
Ich bin da völlig beim Stefan.
Echt ein Punkt? Es hat mich wirklich, es gab nichts, was mir Spaß gemacht hat. Nichts, gar nichts. Also.
Auch die Vögel sahen scheiße aus.
Die Vögel sahen doof aus. Die Vögel haben sich nicht bewegt wie große Vögel, sondern wie Spatzen. Die Affen haben mit so einem Stofftuch konnten die einen Adler auf dem Arm halten. Ja, nein. Was ein Quatsch.
Ja, auch sonst so die Logik des Schlusskampfes so, ja, dann rennen die da rum, dann stehen sie in dem Ding drin, hinter dieser riesigen Tür und draußen weiß keiner von dem Plan, es wird auch später nochmal irgendwie gesagt, geht die Tür auf und dann steht der Typ genau in dem Augenblick genau vor der Tür. Denkst du, ja genau, der hat da den ganzen Tag gewartet oder was, der wusste genau wann, wie der Plan weitergeht. Es passieren immer dauernd so Unfugsachen, die gerade so der Story in den Kram passen, genau wie du gerade gesagt hast mit dem Wasser, dass das dann plötzlich 38 Meter hoch ist, wo ich auch gedacht habe, so, ja, das schwemmt jetzt da rein und dann werden die Ketten von den Panzern nass.
Und dann stehen die alle bis zum Knie im Wasser.
Dann stehen die bis zum Knie im Wasser, genau. Dann wird ja jetzt nichts Schlimmes passieren.
Aber es ist ja bestimmt 8 oder 10 Meter hoch. So ein Käse.
Ja. Und also, wie gesagt, alles, was so, was mich interessiert hätte, ja, diese postapokalyptische Welt, diese Sachen, die kurz angedeutet werden, wie sie da am Flughafen sind oder irgendwas, wo er sich mit dem Orang-Utan unterhält, da werden so ein paar Mal so kurz so zwei Nebensätze gedroppt, wie das hier, wo er darüber fantasiert, wie das hier früher vielleicht mal war. Und wir laufen natürlich an ganz viel Menschen-Tech so vorbei und die haben ja durchaus auch interessante Ideen gehabt, so von der Sache her, dass zum Beispiel dieser Proximus quasi Jesus Teachings pervertet hat, ja, also die Idee, dass sozusagen das, was Caesar, für das er mal gestanden hat, jetzt zig Generationen später so pervertiert worden ist von Leuten, die einfach behaupten zu wissen, was er gewollt hätte.
Der war sehr papstähnlich, oder?
Ja,
war halt Römisches Reich, also halt, was aus der Republik geworden ist und dann eben das Kaisertum, ist ja im Endeffekt ganz ähnlich.
Religion.
Ja, nee, er hat schon, ich fand auch, dass er quasi die Worte und Taten des ursprünglichen Caesar gedeutet und allen erklärt hat und gesagt hat, dass er quasi die Reinkarnation von Caesar ist und er weiß alles. Und das fand, also für mein laienhaftes Gespür, fand ich das schon sehr päpstlich. Aber wir wollen jetzt nicht päpstlich als der Papst sein hier.
Ja, und andere, die irgendwie gar nichts von ihm gehört hatten und dann so ein bisschen missioniert werden müssen, dann unser Orang-Utan-Charakter, der irgendwie so ein bisschen scheinbar noch so eher zu wissen schien, was Phase ist, aber auch irgendwie so seine eigenen Theorien aufstellt. Und alle kämpfen quasi um die Deutungshoheit, was Jesus jetzt wirklich gewesen ist und was er gesagt hat. Und aber auch dafür interessiert sich der Film am Ende nicht wirklich richtig, um das zu Ende zu deklinieren, damit irgendwas zu machen. Das wird so hingeworfen, so guck mal, wie deep wir sind und dann vergessen. So, wir müssen jetzt hier was überfluten, ist jetzt wichtiger. Und
mit schlechtem CGI-Wasser.
Ja, und wie gesagt, die ganze Sache, die mich so interessiert hätte, dieses postapokalyptische, die alten verfallenen Dinge, diese Waterworld-Anspielungen,
diese alten verfallenen Dinge, da zeigen sie halt irgendwelche Hochhäuser, anstatt markante Hochhäuser zu zeigen. Also ist ja egal jetzt, wo das genau passiert, aber sie hätten noch ein paar Sachen zeigen können, wo man vielleicht auch drauf kommt, so, ach Mensch, guck mal, das sieht ja aus wie, also keine Ahnung, Hollywood-Sign, was runterfällt, irgendein New York-Gebäude, was da steht oder, weißt du, irgendeine Stadt, irgendwas, was man erkennt.
Das habe ich jetzt gar nicht so vermisst. Ich hätte eher gewollt,
so dass... So wie im ersten Film halt, gell?
Ja.
Oder eben die Freiheitsstatue dann ist.
Ja, zeigt das doch. Also, wenn ihr eh so ein Ding modelliert, dann könnt ihr auch was modellieren, was wir kennen.
Ja, oder dass sie sich irgendwie, dass die Geschichte irgendwie damit, das, was da vor sich geht, damit interagiert. Die sind da in so alten Schiffen drin und alles Mögliche. Ständig interagieren sie mit alten Sachen. Bahnschienen, Tunnel, etc. Lauter Dinge.
Rolltreppen, ja.
Ja, Rolltreppen, genau. Über die Affen sich auch fragen könnten, wie ist das alles, warum ist das alles hier oder so?
Ja, das tun sie ja auch. Das wird ja auch angedeutet, wird ja alles angedeutet. Wird auch angedeutet.
Ja, genau.
So. Ja, komisch, aber wie können diese dämlichen Menschen, die behaupten, dass das Menschen gebaut haben, das kann doch gar nicht sein. Menschen sind doch völlig verblödet und können nicht mal reden. Wie kann denn das sein, dass das alles Menschenwerk ist? Und ja, das, da,
genau,
da werden die richtigen Fragen angefangen
dann ist der fertig, wieder Thema
nicht vom Tisch gemacht. Ja, ja. Schade.
Ja, oder auch der nächste Schritt, einfach drüber nachdenken, für was könnte man sowas brauchen? Also wofür braucht man Gebäude mit Steinmauern und so? Gar nicht. Ja, ist da halt. Ist mir ja auch egal.
Aber wenn du nach vielen, vielen Generationen und da niemand in diesem Bunker ist, musst du einfach nur zu so einer Schalttafel gehen und den Schalter umlegen, dann geht der Strom an.
Ja, genau.
What?
Wo kommt denn der scheiß Strom her? Super.
Ja.
Nach 30 Jahren.
Und wie lange brauchst du einen Satellit, bis er abstürzt?
Ja.
Auch so 2-3 Jahre, also bis er zu tief ist und nicht mehr richtig funktioniert.
Ja, und kannst du mit so einer löchrigen Parabolantenne überhaupt noch irgendwas anfangen?
Ja, die war ein bisschen sehr löchrig.
Das ist echt.
War ja eigentlich nicht mehr existent, das war ja nur das Gerippe. Naja.
Ah. Nee, aber Hauptsache Affengebrüll und keine Ahnung, durch die Gegend reiten mit Pferden.
Ja, das ist wirklich schade. Sie haben ihre Kernfähigkeit, die sie im ersten Film hatten und im zweiten auch noch, eben sich nicht darin verlieren, Affengebrüll zu zeigen, sondern eben die Fragen zu stellen, um die es geht, von Freiheit und wie gehen wir mit anderen Spezies um oder mit anderen um, die unter unserer Macht sind. Das haben sie völlig vergessen. Also, ich verstehe es nicht so ganz.
Naja, du sagst es so, als ob das sie haben das vergessen, als ob es irgendwie dieselben Leute sind.
Als ob es die gleichen wären, ja.
Ja, ich bin da nicht sicher, ob das so ist.
Ich weiß es auch nicht, ne.
Also es sind 3 Autoren gewesen bei den alten Filmen, die quasi die Konstanz dargestellt haben. Ja, und einer von denen, stimmt, ist hier auch wieder dabei. Weiß ich jetzt nicht. Egal. Ach nee, das ist der... Ja, egal. Ich weiß, ich krieg's jetzt so schnell nicht raus. Aber ich habe eher das Gefühl, wie gesagt, dass dieser Zeitsprung, dass das jetzt andere Leute sozusagen sind. Müsste man jetzt nochmal recherchieren. Vielleicht, wenn Hörer und Hörerinnen das wissen, auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber auf mich wirkt es so, wie die ersten 3 bis zu Caesars Tod, oder damit fängt das ja hier an, sind für sich jetzt eine Trilogie. Und dann ist das jetzt wie so ein Cut, wenn man sagt so, okay, Caesar tot, Zeitsprung, many generations, auch geil, so ein Zeitsprung, nicht mal eine Anzahl an Jahren oder so, einfach so, wir verorten uns am besten gar nicht, dann müssen wir uns hinterher nicht drauf festnageln lassen, dass wir hier irgendwie den Kanon kaputt gemacht haben oder so, many generations later.
Was denn, Menschengeneration oder Affengeneration?
Egal, Regenwürmer, whatever, jedenfalls, dann sind sie da irgendwo anders und quasi mit so einem unbestimmten Zeitsprung, damit man sich außer der Tatsache, dass es einen Caesar gab und dass die Menschen irgendwie nicht sprechen können oder nicht alle, manche, was auch immer, und dass da Affen rumlaufen, viel mehr muss man sich nicht festlegen lassen von den alten Filmen und kann jetzt neu starten. So kam mir das vor. Und es soll ja, das ist wohl schon bestätigt, eine neue Trilogie werden. Also das ist explizit so angesagt. Von daher, warum man dann so einen Film macht, der der für sich alleine irgendwie, so scheinen wir ja alle drei so zu sehen, nicht richtig funktioniert, weiß ich nicht, weil eigentlich finde ich, sollten, und das gibt's ja durchaus, das hat man, wie gesagt, die anderen habe ich nicht gesehen, aber die gelten ja als sehr gut, und du sagst es ja auch, dass du die gut fandest, und die ganz alten, die haben ja auch für sich funktioniert. Also die gehörten ja auch, das gibt ja, ich meine, Star Wars, ja, guck dir das an, da hast du auch drei Filme, aber jeder von denen funktioniert für sich alleine, du musst die anderen nicht gesehen haben.
Ja, gut, gibt auch Gegenbeispiele, gell? Also die Gefährten von Herr der Ringe funktioniert halt alleine eigentlich auch nicht, gell?
Da bin ich auch ganz schön gelangweilt aus dem Kino gekommen.
Hobbit, der erste auch nicht, ja, aber auch da haben wir uns dann auch explizit darüber aufgeregt, dass das so ist, ja, dass sie da einfach nur wandern gehen.
Ja, genau. Dass es halt nur Exposition ist und das 3 Stunden lang. Hm. Ja.
Ja, ich glaube, dem Herrn Tolkien, im Tolkien-Universum wird das gerne mal verziehen, weil die Leute es einfach ganz, ganz dringend
genau.
mal
als wäre Bildern in den sehen Büchern wollen. Anders, gell? Es ist halt in den Büchern auch schon genauso. Na ja. Gut. Nee, also ich habe da starke Zweifel, dass das noch was wird, die nächsten Filme. Weil ich meine, das läuft ja jetzt auf ein großes Action-Spektakel Affen gegen Menschen hinaus. Ich weiß nicht, wie das noch zu retten sein soll. Da kann noch nichts bei rauskommen eigentlich.
Ich hoffe auch ein bisschen, dass das keiner von euch dann nochmal wählt, um zu gucken, wie es weitergeht.
Na, das wird wohl nicht passieren.
Naja, wer weiß.
Das haben wir in 3 Jahren haben wir das völlig vergessen, diese Unterhaltung hier.
Pickt das wieder. Warte mal, ja. Planet der Affen, das war doch richtig gut, oder? Ich suche das mal aus. Ja, ich sehe da auch mich am Schluss. Genau.
Das wäre, dann
krammt einer von euch das Stück raus.
Das wäre sehr unterhaltsam.
Ja. Also.
Ja. Okay, also ein Punkt vom Stefan, oder möchtest du das nochmal revidieren?
Ja, ich gebe 1,5. Ich musste nochmal an diese Anfangsszene denken, wo er da bouldert mit diesem Stock. Das fand ich schon ganz cool gemacht. Aber es ist halt auch...
Ernsthaft, wo er einen verdammten verrosteten Metallstock in den Stein schlägt?
Ja, das fand ich sehr lustig.
Darauf verletzt.
Choreografiert. Wow. Ja.
Und dann hat er es geschafft, hat das Ding da reingeschlagen, und die erste Idee, auf die er kommt, ist, er zieht ihn wieder raus und macht denselben Move nochmal völlig ohne Not.
Ja. Cooler Move.
Ja.
Sau gut.
Ja, nee, ein Punkt. Punkt. Fertig. Also... Ich habe mich wirklich sehr geärgert. Nee, nicht mal geärgert, gelangweilt. Ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, oh Gott, wann ist das vorbei?
Ja, ich gebe ein bisschen mehr. Ich fand die Bortus-Figur hier, den Orang-Utan, den fand ich gut. Der hat auch durchaus 1-2 Sachen gesagt, die, glaube ich, so geschrieben waren, dass man da lachen sollte. Direkt gelacht habe ich jetzt nicht, aber ich habe vielleicht geschmunzelt. Und ich sehe William H. Macy sehr gerne, und ich mochte mal wieder irgendwas zu sehen, was wie Waterworld aussah. Den Film mag irgendwie keiner, aber ich habe den ganz gut in Erinnerung. Ich darf den wahrscheinlich nicht nochmal gucken, dann würden sich wahrscheinlich alles auf den Kopf stellen.
Vielleicht sollten wir uns den mal wünschen. Gibt es schon eine Snippet-Folge zu Waterworld?
Nee, garantiert nicht.
Grandios.
Der ist wahrscheinlich auch total schlecht gealtert, aber irgendwie in meinem Kopf ist der...
Gibt es bestimmt auch nirgendwo mehr, oder?
Ja, egal. So, ich fand das nur lustig, als er an diesen Strand kam und alles sah wie Waterworld aus. Und deshalb, ich gebe, sagen wir mal, 3,5 Punkte, weil ich habe mich auch hart gelangweilt. Also das hat mir auch, ich die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und gedacht, wann, wie lange noch.
Was? Wie viel, 3,5?
Ja.
Okay. Ja, ich habe mich auch gelangweilt. Er war nicht wirklich spannend. Und ja, die Figuren, ich konnte schon mit denen connecten irgendwie. Also mit den wenigstens mit dem Protagonisten und dem Orang-Utan, ein bisschen mit Siri auch, aber oder May auch, aber so richtig dann auch nicht. Ein bisschen sogar mit dem König. Klar war der Bösewicht, aber der hat schon seinen Punkt auch gehabt. Aber insgesamt, die Fragen, die er eigentlich stellen sollte oder die er andeutet, die stellt halt eigentlich nicht. Und dann ist es halt, ja, MacGuffin, was soll das? Also, ach, Unsinn.
Mir fällt gerade noch die eine Szene ein, wo sie dann beschließen, dass sie da jetzt irgendwie Big Climb machen müssen, kurz vor dem Showdown, in ihrer komischen Mission. Und der eine Affe sagt ja, er kann nicht irgendwie Big Climb, I'm scared oder sowas, und kann nicht mitkommen. Und dann stehen sie unten an der Wand, und dann soll so eine Szene kommen, die so uplifting und irgendwie weiß ich nicht, was sein soll. Die Musik fängt so an, so hochzufahren, und dann kommt dieser Affe, der erst Angst hatte, doch und sagt, Big Climb geht nicht ohne mich. Und die Musik macht so, hör jetzt, die Heroes sind wieder zusammen, und du sitzt, ich saß davor und dachte mir, das funktioniert alles nicht, es zündet nichts. Ich sehe, wie dieses Drehbuch versucht, hier diese Szene hinzuschreiben, aber es verreckt einfach vor meinen Augen alles vor sich hin. Und diese Musik versucht, Gefühle zu evozieren, die in dem Augenblick aber so gar nicht kommen.
Also, ja, und Affen beim Klettern ist halt auch nicht so spannend, gell? Also, ja. Weil Affen klettern halt nun mal ziemlich gut.
Ja, also, genau. Das Konzept allein ist schon geil. So, von und welcher Herausforderung könnten wir die Affen stellen? Wie wäre es mit
Klettern?
Einer Kletter-Challenge? Tolle Idee. Darauf bauen wir den halben Film auf. Damit fangen wir den Film an, und die große Mission am Schluss machen wir auch so. Riesenidee.
Ja, wirklich. Fantastisch.
Ja, und vor allen Dingen, ist es ja überhaupt nicht notwendig, dass sie dabei ist.
Nö.
Ja, das, genau. Also, als es dann dramatisch wird, löst das selber. Okay, alles klar, cool.
Er macht alles alleine. Er trägt sie auf den Schultern, macht alles alleine. Das Einzige, was sie macht, ist vorklettern und Steine von oben runterschmeißen. Es hat nichts gebracht.
Egal. Gut, also ich gebe 3,5 auch, genauso wie du, Bob.
Entschuldigung, ja, ich hatte...
Aber das sind ja Jan-Punkte, oder? Das ist ja schon fast wie 7 vom Bob. Naja.
Ja, ein bisschen...
Quatsch. Gar nicht mehr voll.
Ich meine, ein bisschen Sympathie ist bei mir schon für diese Welt und so, ja, also dieses Postapokalyptische und so, und der Konflikt, oder dieser innere Konflikt zwischen Affen und Menschen und Menschlichkeit im Affen und im Menschen, das interessiert mich schon. Aber das haben sie halt nicht gut umgesetzt.
Oh, langweilig.
Next.
Ja. Next, Droge der Wahl. Es ist Zeit. Ja. Wurde getrunken? Ich habe kurz überlegt, ob ich einen Bananenlikör raushole.
Denselben Gedanken hatte ich auch, aber ich habe gar keinen.
Ich habe auch keinen mehr. Ich habe ihn irgendwann mal weggeschüttet. Ja, was trinkt ihr?
Ich trinke Maki 47.
Oh, der ist nicht schlecht, darauf bin ich gar nicht gekommen.
Oh Mann! Sogar
ich wollte Maki Shoulder nehmen, aber dann habe ich gesagt, ach nee, ich habe noch Maki 47, nehme ich den.
Das ist gut, aber da bin ich tatsächlich überhaupt nicht drauf gekommen.
Obwohl Monkey ja, glaube ich, nicht das gleiche wie Ape ist, gell? Ich glaube, Apes sind Menschenaffen und Monkeys sind alle anderen, oder? Ich weiß nicht genau. Dünnes Eis. Aber.
Ja, bin ich auch überfragt. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe, und ich habe noch eine halbe Zitrone rumliegen gehabt, und da habe ich gedacht, ich brauche einen Drink mit Zitrone. Und dann wanderte mein Gedanke als nächstes in Richtung Gin, und dann habe ich kurz eine App bemüht und habe mal geguckt, was könnte ich denn mal so mixen, was ich lange nicht gemixt habe. Und da bin ich bei Jasmine Cocktail hängen geblieben. Gin.
Ein Floral.
Ja, Gin, Zitronensaft, Campari und Cointreau. Und
Campari, Contro, Zitronensaft. Also eine White Lady mit ein bisschen Campari.
Ja, könnte man so sagen.
Verstehe.
Oh?
Ich baue das jetzt mal zusammen. Ihr könnt ja mal kurz.
Gibt bestimmt eine schöne Farbe. Ich war mir sicher, dass diese William H. Macy Figur irgendwo an irgendeiner Stelle Alkohol getrunken hat aus so einem Glas. Aber dann ist mir eingefallen, dass es vermutlich in der Serie passiert ist, die ich parallel geschaut habe, über die wir in 2 oder 3 Wochen vermutlich mal reden werden.
Wo William H. Macy auch gar nicht mitspielt, sondern eigentlich von einem anderen Schauspieler gespielt wird.
Ja, das macht aber nichts. Aber es ist jemand, der total heruntergekommen ist und Schnaps aus einem großen Glas trinkt. Und der trinkt nämlich Scotch, vermute ich da. Und deswegen bin ich auch rübergegangen und habe mir einen Highland Single Malt Deveron 12 Jahre geholt. Und den werde ich jetzt trinken.
Sehr schön.
Klingt gut.
Oh, riecht sehr lecker.
Ist gar nicht so einfach, wenn man so eine Zitrone hier zerpresst hat, und dann hat man so ein Zitronenpressding mit einer Zitrone drin, die noch so rumtropft, und man ist an seinem Schreibtisch. Wo tut man das hin? Ist gar nicht so,
das ist so schlau eigentlich. Hauptsache nicht auf die Tastatur legen.
Auf dem Boden.
Sehr schöne Idee. Morgen dann hier so beim Durchgehen durch so klebrige Reste.
Du müsstest halt heute Abend noch wegräumen und einmal sauber machen. Oder wenn du noch eine alte Kaffeetasse irgendwie da stehen hast, kannst du da reintun.
Habe ich vorhin ordentlich, wie ich bin, alle aufgeräumt. Also mache ich sonst nie, aber vorhin habe ich das getan, verdammt. Tja. Also die 0,75 CL, die sehe ich in der Dunkelheit hier nicht. Das wird jetzt alles ein bisschen.
Ja, wenn das nochmal geschätzt. Geht das?
Es sind sehr viele Zutaten, muss ich hier die ganze Zeit am Fummeln.
Ah ja, dann mach du mal noch ein bisschen weiter.
Ja, mach ich.
Wir geben schon mal volles Gas in diese randvolle Sendung. der Christoph hat noch eine Serie mitgeschaut. Mhm. Sarah Chor.
Ja.
Also Chor, nicht wie Chor, also Singchor, sondern K-Ohr.
K-Ohr, genau.
Klingt irgendwie, als wäre es irgendwie der Name von einer ehemaligen Klassenkameradin oder so, aber nicht wie eine Serie.
Tja. Ist eine deutsche Krimiserie von vor 10 Jahren.
Aber, also, okay, erzähl weiter.
Und ich schaue sie auf in der ZDF-Mediathek und ich habe eben erst geschaut, von wann sie ist, und mir war das nicht klar, dass sie so alt ist. Ich dachte, dass die so von Anfang dieses Jahres ist oder von letztem Jahr, weil sie wirkt eigentlich ziemlich modern und macht am Anfang auch Spaß. Es handelt von einer, von der namensgebenden Polizistin, gespielt von Lisa Maria Potthoff, und die ist eine eine Polizistin im, wie heißt es, Kriminaldauerdienst.
Okay.
Und da ist sie so ein bisschen Einzelkämpferin und so, ist so ein bisschen schwer, also ist kein Teamplayer, sag ich mal. Und wir in der Pilotfolge ist sie noch in Berlin und wir sehen, dass sie da ein Verhältnis hat mit einem deutlich älteren Staatsanwalt. Und dann in der zweiten Staffel ist sie dann in Hamburg und da spielt auch der Rest der Serie und ist dann auch ein Zeitsprung von ein paar Jahren und sie arbeitet dann im Dunstkreis dieses Staatsanwalts und da besteht dann auch noch der Konflikt mit dessen Frau, die auch mittlerweile weiß, dass er eben sie mit der Sarah Chor betrogen hat und so, und die ist die direkte Vorgesetzte von zum Teil die Vorgesetzte von unserer Protagonistin, was es natürlich ein bisschen unentspannt macht. Das ist in den ersten Folgen funktioniert das ziemlich gut und ist ziemlich düster zum Teil und hart und kernig, aber auch durchaus nicht uninteressant. Und was ich angenehm fand in den ersten Folgen war, dass zwar sie als ja ziemlich hart und ziemlich ja austrainiert und so ein bisschen soziopathisch schon auch dargestellt wird, aber dass, wenn es in Nahkampf geht mit Männern oder um Wettrennen oder sowas, also wenn ihr Männer wegrennen, dass da doch halbwegs realistisch dargestellt wird, wie eben der Geschlechtsdimorphismus nicht so für sie spielt, weil sie halt auch echt klein ist. Sie ist eine kleine, zierliche Frau. Zwar muskulös, aber es bleibt eine zierliche Frau, die irgendwie, keine Ahnung, 60 Kilo wiegt oder so, wenn es hochkommt. Und da wird eben schon auch dargestellt, wie das ist, wenn halt eine 60 Kilo Frau gegen einen 80, 90, vielleicht 100 Kilo Mann kämpft. Die macht halt keinen Stich, ja, auch wenn sie...
Außer sie heißt Regina Halmich.
Ja, genau, außer sie heißt Regina Halmich.
Und da wollen wir jetzt nicht hingehen.
Da gehen wir nicht hin. Aber ja, ist halt nicht realistisch, dass so eine Frau wirklich was, also außer der ist vollkommen untrainiert und so wie Stefan Raab oder so, aber also normalerweise macht man da keinen Stich. Und das ist gut dargestellt und sie schafft es dann trotzdem irgendwie zu bestehen und so, ja, klar. Und dann dreht diese Serie nach ein paar Folgen, ich weiß nicht, vierte, fünfte Folge.
Ich muss jetzt nochmal, ich habe noch ein bisschen recherchiert, das ist ja, also nicht das, was wir in einem klassischen Serie verstehen, sondern das sind 10 Episoden von einem Langfilm,
ja, genau,
die zwischen 2014 und 2024 erschienen. Die letzten beiden sind von diesem Jahr.
Ah, okay, deswegen dachte ich vielleicht, dass die, okay. Das
also 14, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 24, 24, also.
Ah, okay, das sind die. Klar. Das heißt eher wie so ein Tatort, gell?
Ja, sowas, eben mit der, immer der gleichen, ja, Tatort ist eigentlich.
Ja, und mit der Zeit dreht das dann so und sie ist dann plötzlich so eine unbesiegbare Kämpferin und auch Fassadenkletterin. Da ist also diese eine Szene, die hat für mich die Serie aufgebrochen. Also ab da habe ich gedacht, nee, das geht einfach nicht. Da klettert sie an der Fassade von so einem Haus hoch und also so und ungefähr dann wie
die kommt Affen sie oben an und klaut die Eier, oder?
Ja, wirklich. So ungefähr wie die Affen ist die geklettert. Also so mit so Sprüngen von zu Fassadenteilen und so. Ich dachte, ey, Leute, ernsthaft? Wollen wir verarschen? Und auch Nahkampf mit viel größeren trainierten Bösewichten, ja, wo dann gegen mehrere, die halt alle einpackt, ja, also so gegen drei Straßenschläger in der U-Bahn oder so, wo ich denke so, ey Leute, das, ja, ist nett und ist empowernd, aber das ist halt einfach völlig unrealistischer Unsinn und das habt ihr in den ersten Folgen richtig gemacht und jetzt macht ihr es so falsch, was soll denn das? Ja, und die Storys sind auch, also die drehen dann halt ab, ja, also es ist wilde, seltsame Terrorismusgeschichten mit irgendwelchen Corona-Leugnern, auch ganz seltsam, so eine Corona-Leugner-Geschichte, wo sie dann auch so eingeschleust wird in so ein Corona-Leugner-Terroristen-Netzwerk, und es trägt aber halt niemand Maske, man sieht halt an nichts, dass es in der Corona-Zeit spielt. Es ist halt, es wird nur gesagt, das sind halt Schwurbler und die glauben nicht an die Impfung und so, aber man sieht halt im Hintergrund nichts Corona-mäßig, nichts. Also niemand, der Maske trägt.
Oh Mann.
Also, ja, ich denke so, wann wurde das überhaupt gedreht? Ich verstehe es gar nicht. Also,
als die Masken noch in Afrika auf dem Flughafen festhielten.
Wahrscheinlich. Schlimm, 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 schlimm. Oder auch so eine Giftgas-Folge, wo sie dann Giftgas durch die, irgendwie Saringas, so eine Saringas-Ampulle durch die Stadt fährt und die Lösung wäre eigentlich ganz einfach, aber sie machen es natürlich ganz, also, so dass sie sich halt heldenmäßig irgendwie opfern kann und so, oh, es ist so ätzend. Also, ich bin noch nicht ganz durch mit der Serie, aber ich sehe ihr so beim Verfall zu. Und sie hat so vielversprechend angefangen. So fast so ein bisschen wie diese schwedischen Krimiserien hat sie angefangen. So, sie ist irgendwo um Hamburg im Moor, so im alten Land und geschehen da irgendwelche Morde und es ist nicht so ganz klar und jeder hat irgendwie, jeder, der da lebt, hat irgendwie irgendwelche Leichen im Keller und man weiß nicht so ganz, woran es liegt und wer es ist und so. Das war eine coole Folge. Und dann später dieser Action-Unsinn. Also es fehlt nur noch, dass Til Schweiger auftaucht. Also es ist wirklich schlimm.
Und ein Caesar-Kostüm anhat. Da kriegt sich der Kleine.
Ja, genau.
Ich habe jetzt hier mal ein bisschen geguckt. Das scheint irgendwie zu den Montagskrimis im ZDF zu gehören. Aha. Wo auch eben diese Taunus-Krimis dazugehören von Nele Neuhaus, die ja in Hofheim spielen meistens.
Ah, sind die gut?
Ich habe noch keinen davon geguckt. Ich habe ein paar Bücher gelesen davon. Das gefiel mir ganz gut, aber eben auch, weil halt viel so lokal passiert, wo man dann weiß, ah, da fahren sie da lang und dann sind sie da und dann machen sie das und so. Das ist eigentlich ganz nett. Aber die Filme habe ich jetzt noch nicht geguckt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich hier gefilmt haben.
Ach so, du meinst, es sieht dann eventuell gar nicht aus nach
Hofheim. Naja, es sieht halt schon vielleicht aus wie hier in der Region, aber wenn du dich auskennst, weißt du halt so, ja, nee, das gibt's hier gar nicht.
Da ist dann immer, die fahren an einer Tankstelle, biegen die links ab und dann kommen die an dem Bauernhof raus, wo du genau weißt, der ist 17 Kilometer weiter.
Ja, geschenkt. So. Also von mir aus, das muss ja dann nicht stimmen.
So, also Taunus-Krimi ist auch in der ZDF-Mediathek. Können wir uns anschauen.
Müsste es wahrscheinlich geben, ja.
Gibt's. Ich sehe es gerade. So. Und da ist als Beschreibung ist drunter sympathisches Ermittlerduo.
Ja, ja. Oliver von Bodenstein und Pia Sander heißen die, glaube ich.
Pia Kirchhoff.
Ja, erst Kirchhoff, dann Sander.
Ach so, heiratet die. Ah, okay.
Nee, sie lässt sich scheiden.
Oder so.
Spoiler.
Ja. One way or the other.
Einer der Teilnehmer, wie heißt wie bei uns der Vorstandsvorsitzende? Das ist auch ein bisschen lustig, wenn der immer wieder auftaucht.
Ja.
Ja.
So.
So.
Ja, also.
Hat noch jemand was gesehen? Nee. Glaub nicht. Ich glaube, wir sind schon durch, ja?
Ich habe ganz viel YouTube geguckt. Wer noch?
Ja, ich auch.
Du!
Was hast du geguckt?
So die üblichen Kanäle, denen ich so folge, die fressen enorm viel Zeit, denen zu folgen. So zwischen Ukraine-Krieg, Berichterstattung, Elektro-LKWs und was man halt sonst so.
Ich habe Schach geschaut.
Wieso hast du Schach geschaut? Spielst du Schach?
Nee, ich spiele nicht Schach. Ich habe in Ulm, haben wir im Park, gab so ein großes Schachspiel, diese ganz großen, wo drin rumläuft.
Die total unübersichtlich sind, oder?
Ja, ja, da wollte mein Sohn unbedingt Schach mitspielen. Und da habe ich eine Partie gegen ihn gespielt.
Da habe ich auch ein tolles Video von meiner Tochter, wie sie mit so einem Ding rumspielt, als sie 2 ist oder so.
Nee, aber es ist jetzt mittlerweile so, dass er wenigstens weiß, wie die Dinger bewegt werden.
Ja, das glaube ich.
Aber kommt natürlich trotzdem kein Schachspiel im engeren Sinne raus, ne? Klar. Weil ich halt auch überhaupt nicht Schach spielen kann. Und ich weiß halt auch nur, wie die Dinger bewegt werden. Und nee, ich habe in meinem YouTube, wie nennt man das? Timeline.
Algorithmus.
Ja, genau. Ist mir Anna Kremling jetzt mehrfach untergekommen. Das ist so eine sehr junge, blonde, hübsche, schwedische Schachmeisterin. Fide Master nennen wir es, glaube ich. Also so noch etwas niedergradigere Schachmeisterin, die so ja, so YouTube und so, wie nennt man das? Reels und Videos und weiß der Teufel was macht. Die kommentiert dann immer aus dem Off Spiele, die sie selbst spielt. Also hauptsächlich das.
Während sie spielt oder?
Nee, eben nicht während sie spielt. Also im Nachhinein. Und die ist halt super sympathisch. Und immer sehr, sehr wertschätzend mit ihren Gegnern. Und man sieht halt einfach, dass es ihr richtig Spaß macht. Ihre Eltern sind beide Großmeister, sehr, sehr gute auch. Also ihre Mutter gilt als eine der besten Schachspielerinnen, die es jemals gab. Also es ist Pia Kremling. Und ihr Vater ist ein Spanier, der so sehr, sehr offensiv spielt. Und ihre Mutter spielt halt sehr, wie nennt man das, positional, also so sehr auf, wie nennt man das?
Beste Position, ja.
Ja, genau. Also so langsame Entwicklungen und so, gell? Und eben nicht, und er spielt halt so erratisch, taktisch, gell? Und man kann ihr so zuschauen, wie sie ihr Schachspiel entwickelt immer weiter. Und sie gibt dann auch, gibt auch so Tutorials, was man macht, oder wie man spielen sollte, wenn man einen bestimmten Grad an Können hat. Ziemlich interessant und ich bin ja, wie gesagt, ich kann quasi nicht Schach spielen, also es ist, ja, ich kann die Dinge nur bewegen, aber es ist trotzdem interessant, weil sie das sehr sehr gut runterbricht und das sehr, ja, zum Teil auch abstrakt erklärt, was da passiert, weil konkret ich es eh nicht erfassen kann, aber abstrakt eben schon, ja? Und das ist sehr, ja, das ist sehr interessant und vor allem ist es einfach sehr unterhaltsam, weil sie einfach sehr nett ist. Und wenn sie dann halt irgendwo so in New York auf der Straße mit irgendwelchen Leuten spielt und sich mit denen unterhält und die dann zum Teil eventuell gar nicht wissen, dass sie gut Schach spielt und dann eben total so daddyhaft ihr versuchen zu erklären, wie man Schach spielt und so.
Und die räumt sie einfach aus dem Weg.
Genau, oder sie kommt mit, gibt es eine Folge, wo sie mit ihrer Mutter in New York an so einen Tisch geht und dann so ein Typ so ganz, so, ja, so schon ein bisschen, na, nicht nur ein bisschen, also schon sehr großkotzig, aber schon auch charmant, dann der Mom erklärt, wie man Schach spielt und so und sie dann halt, ja, so sich das erklären lässt und super höflich ist und so und dann aber ihn so aus Versehen so ganz seltsam extrem elaboriert Matsch setzt und erst gar nicht merkt und so.
Das ist natürlich cool, wenn du dann denkst, du bist hier der König und am Schluss stellst du fest, warte mal, ich bin ja Schachmatt, das ist ja blöd.
Hast du gar nicht kommen sehen. Ja, und ja, und dann aber trotzdem eben überhaupt nicht überheblich sind, sondern dann trotzdem total nett und total liebenswert sind und macht sehr Spaß. Und dann zum Teil eben auch gegen Gegner, die richtig ekelhaft sind. Also so eine junge Russin, die wirklich richtig widerlich Shit-Talk betreibt und richtig unangenehm ist und Anna Kremling sie halt die ganze Zeit mit Liebe überhäuft und sie versucht da zu entwaffnen und es ist herrlich. Also es macht Spaß.
Okay.
Und dann kriege ich natürlich durch den Algorithmus auch ein bisschen
mehr Schach noch.
Magnus Carlsen reingekübelt und so, ist ja klar.
Ist ja,
ich falle gerade in so ein Schach-Rabbit-Hole.
Es ist ja nicht überraschend, dass wenn du irgendwas Neues anfängst, dass bei mir das dann zufällig auch oft. Wir haben nicht drüber gesprochen, wir haben kurz vor der Sendung drüber gesprochen. Ich habe jetzt neulich nicht auf YouTube, aber in irgendeinem Podcast, einen anderen Podcast zum Thema Schach empfohlen bekommen. Und habe den jetzt durchgebinged, das sind auch nur 4 Folgen gewesen, Scambit. Und das ist ein Podcast, der sich ganz intensiv mit dieser Magnus Carlsen gegen Hans Niemann-Situation befasst.
Das wollte ich auch schon immer mal hören, ja. Das ist eine krasse Sache auch.
Der ist von Funk irgendwie gemacht. Also irgendwie so ein, ich glaube, es gehört zum ARD oder ZDF oder sowas. Und da hat halt ein Gott, wie heißt der jetzt? Yves Bellinghausen, der halt auch Schach spielt selber, hat sich dann da mal reingesteigert und versucht rauszukriegen, was da eigentlich passiert ist, was das Problem war und erzählt das halt so ein bisschen nach und versucht halt auch zu überlegen, wie man denn beim Schach überhaupt cheaten kann und so weiter und probiert das dann halt auch mal aus und ja, sind 4 sehr nette Folgen, die einem mal so das ganze Drama vor Augen führen, aber ohne Auflösung, weil zu dem Zeitpunkt, als der Podcast rausgekommen ist, vor einem Jahr ungefähr, da war der Prozess irgendwie noch im Gange. Ich habe jetzt irgendwie im Nachhinein noch nachgelesen, dass sie sich ja irgendwie außergerichtlich geeinigt haben und jetzt auch wohl wieder gegeneinander antreten würden.
Okay.
Was man das heißen mag.
Also ich höre momentan eine Folge von einem Schachpodcast.
Du hast auch einen Schachpodcast.
Ja, ich höre auch einen Schachpodcast. Der heißt Schacksnack. Und Schack, also S-J-A-K-K, S-N-A-K-K. Also
was?
Norwegisch geschrieben. Und ich dachte, es wäre ein norwegischer oder ich dachte eigentlich ursprünglich, es wäre ein schwedischer Podcast, weil nämlich die neueste Folge mit Anna Kremling ist und die ja Schwedin ist und da dachte ich, ach cool, da kann ich sie eben auch mal nicht Englisch, sondern auch mal Schwedisch reden hören. Ja, Pustekuchen, die beiden Hosts sprechen zwar ultra norwegischen Akzent, aber sie sprechen halt Englisch mit ihr, was ich auch weird finde, aber gut. Und ich bin deswegen drauf gekommen, weil irgendwie in den letzten Tagen wurde von so einem, ich glaube, lettischen Schachmeister ist bekannt, dass er minderjährige Schachspielerinnen belästigt hat, auf ziemlich ekelhafte Weise. Und eine von denen, die er da belästigt hat, war Anna Kremling. Und das hat sie in dieser Podcast-Szene Folge erzählt. Ich bin noch nicht so weit, wo sie das erzählt, aber ich habe eben gehört, dass sie das in dieser Folge, deswegen bin ich auf diesen Podcast gekommen.
Das hat die, glaube ich, auch in dem...
Das schlägt jetzt gerade Wellen.
In dem Scambit-Podcast erzählt, meine ich.
Ah, okay. Ja, da, ja, mal gucken, wo das... Und der ist jetzt, glaube ich, 5 Jahre gesperrt. Hat sich jetzt auch ziemlich drüber aufgeregt, dass eben nur 5 Jahre, das sei ja ein Witz. Und ja, mal gucken, wo das noch hinführt. Aber komisch, dass wir beide in so ein Schachloch fallen in der gleichen Woche.
Das ist wirklich erstaunlich. Wirklich faszinierend, ja.
Ja, und das schaffen wir ja öfter mal, dass wir so Sachen da irgendwie...
Ja, und wir haben wirklich nicht darüber gesprochen. Also
nee,
sehr erstaunlich.
Nicht. Ja. Ja, ich hatte auf Facebook auch eine Zeit lang irgendwie ganz viel... Also wenn ich da mal reingeguckt habe, einmal die Woche so Schach-Content, aber dann halt irgendwie so eine Stellung und dann steht da irgendwie schwarz am Zug, 2 Züge matt. Und dann stehst du da und denkst irgendwie eine Stunde drüber nach.
Ja, 2 Züge ist ja nicht so viel, das könnte man ja...
Ja, genau, das kann man wohl nicht, oder vielleicht sind es auch 3, also aber wohl 2 Züge, also 2 Züge für schwarz sind ja schon insgesamt 3 Züge, aber das sind halt noch kaum Figuren auf dem Brett und denkst du so, Alter, okay, ich versuche jetzt einfach, da machst du halt Brute Force, weißt du, so ganz dumm. Okay, ich bewege jetzt einfach jede Figur. Das kann ja wohl nicht sein, dass ich das nicht rauskriege. Das muss man doch. Also, ja. Also ich habe auch nie relevant Schach gespielt. Irgendwie mein Vater hat uns das früher auch so die Regeln erklärt. So und so ziehen die Figuren und dann haben wir auch mal miteinander gespielt. Und er hat auch mal irgendwann so ein Schachbuch gehabt, wo wir dann irgendwie gemeinsam irgendwie Eröffnungen gelernt haben und so dieses, also es ist noch ganz irgendwo hinten in meinem Kopf drin, so am Anfang, dass du dich um diese mittleren vier Felder quasi prügelst.
Genau.
Und wer da,
das wusste ich vorher nicht, das habe ich erst die Woche gelernt.
Naja, das wusste ich schon vor, weiß ich nicht, 40 Jahren wahrscheinlich. Genau, wer da die besten Steine, die Figuren stehen hat, der hat zumindest am Anfang alles richtig gemacht. Aber
gut. Ich habe ein Schachset hier zu Hause,
Das
mein Opa, zumindest zum Teil, nicht komplett, aber Teile davon wurden von meinem Opa aus Holz geschnitzt in französischer Kriegsgefangenschaft.
Oh, wow. Oh,
krass.
Ja. Das, von daher hat das natürlich irgendwie einen sentimentalen Wert, aber und wird deshalb auch so gut wie nie verwendet, weil einfach ist in seiner Schachtel und da wird es meistens drin gelassen. Aber ich spiele auch keinen Schach, also da ist es mir genauso wie ihr. Ich habe auch als Kind gelernt, wie diese Figuren sich bewegen und dann einige Dutzend vergebliche Versuche gemacht, gegen irgendwen zu spielen und immer zu verlieren. Dann hatte ich irgendwann
auch. Dann auch immer zu langweilen. Das dauert immer so lange. Und,
ja. Das hat er in diesem Scambit-Podcast gesagt. Der spielt halt nur Blitzschach.
Ja, das macht die Anna Kremlin auch. Also
der spielt dann halt so, hat jetzt noch, weiß ich nicht, 10 Minuten Zeit oder sitzt beim Arzt und dann spielt er halt so eine 5-Minuten-Partie, die halt
wie
einfach
hektisch das dann wird.
So zack, 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 zack.
15 Sekunden auf der Uhr.
Genau, und sind noch 40 Züge oder so. Ne? Ja. Hauen die wieder raus.
Bullet.
Aber ja, das ist halt, für ihn ist das halt die totale Ablenkung. Also das, wenn wir Mindless scrollen, dann spielt der Mindless Schach. Und hat dann trotzdem ein Elo von, weiß ich nicht was.
Ja, nicht trotzdem, sondern genau deswegen.
Ja, oder so.
Das ist für mich ja, also überhaupt nicht verständlich. Aber gut, das ist halt, die haben sich jahrelang täglich, stundenlang damit beschäftigt.
Ja, aber dieser Moderator ja nicht, also das ist ja nicht ein Schachprofi, sondern das ist ein Journalist. Ja, das ist ein Journalist. Okay. Und der hat halt irgendwie, ja, seine Mutter ist da irgendwie schachmäßig vorgebildet oder ist auch besser, aber ja, der wird es sicherlich früher mal gelernt haben oder vielleicht war er auch mal 3 Jahre im Schachverein, aber das ist ja, wenn du als Kind mal 3 Jahre in irgendeinem Sport warst, dann kannst du das mit 25 wahrscheinlich immer noch besser als 90% der Menschen. Und dann kannst du halt auch ein bisschen Blitzschach zocken. So als Vergnügen zwischendurch. Ich habe auch gedacht so, ey, das müsstest du eigentlich mal machen, das ist ja voll cool. Und dann habe ich mir gedacht, ach, aber wahrscheinlich ist es zu anstrengend und irgendwie 2 Wochen lang das zu probieren und nur auf die Fresse zu kriegen und nicht ein Spiel zu gewinnen. Ach, das macht dann auch nicht so viel Spaß. Und mir dann wieder die Mühe zu machen, das drauf zu schaffen, dass man das kann.
Ja, aber ich glaube, der Gag bei diesen Schachportalen ist ja, dass du nicht gegen irgendjemanden spielst, der viel besser ist, sondern gegen jemanden, der den gleichen Elo hat wie du. Und außer, also es gibt die Möglichkeit, das hat sie auch gezeigt, um eben zu zeigen, wie man eben spielt, wenn man eben ein Elo um 400 hat zum Beispiel. Da kann sich dann ein extra Account machen, der das, also bei dem das markiert ist, dass das eigentlich sie ist, also eigentlich, dass sie eigentlich einen viel höheren Elo hat. Und der Gegner weiß das auch und kriegt am Ende auch seine Punkte zurück. Also es schadet ihm nicht, dass er gegen sie verliert.
Okay.
Weil es eigentlich eben total illegal ist. Also es darfst halt nicht, wenn du viel besser bist, dann eben so tun, als wärst du 400. Und dann eben wieder hochgrinden.
Ja.
Also von daher, go for it.
Oh, ne.
Aber also wenn ich das sehe, wie stressig das ist, wenn die dann so, noch kein Matt irgendwie abzusehen ist, irgendwie positional spielen und beide halt unter einer Minute nur noch auf der Uhr haben und hektiken wie verrückt.
Ja.
Ich weiß nicht.
Ja. Nee, ich glaube, Schach wird auch nicht mein neues Hobby, habe ich das Gefühl. Ist ja nicht so, dass wir nicht dazu neigen, hin und wieder mal unsinnige neue Hobbys. Wenn wir, keine Ahnung, uns das nächste Mal treffen und dann ein Schachturnier stattzufinden hat, dann müssen wir alle üben. Aber bis es dazu kommt, müssen wir erstmal Klavier üben, glaube ich.
Ja, stimmt.
Oh Gott, ja.
Ja.
Ich könnte noch andere Bewegt-Bild-Informationen empfehlen.
Ja.
Und zwar, habe ich vorhin gesagt, mein YouTube besteht aus Elektro-LKWs. Und das ist tatsächlich ein neuer Kanal, in den ich reingefallen bin. Der Kanal heißt
Elektro-LKWs.
Ja, das ist geil. Der Kanal heißt Elektro-Trucker, wenn man sich das so denken würde. Und es ist ein Typ, den kennt man vielleicht, weil der mal zu Gast war in Clean Electric, diesem Elektromobilitäts-Podcast, der recht erfolgreich war, bis er dann eingestellt wurde. Und zwar ist das ein Typ, der hat eigentlich eine Firma mal gehabt, mitgegründet, zum Thema so Lastmanagement bei Ladelösungen, Elektroautos. Und dann hat er irgendwie gedacht, oh, das habe ich jetzt durchgespielt. Dann ist er aus der Firma ausgestiegen und hat beschlossen, das nächste Ding, das nächste interessante Thema in Sachen Elektromobilität, weil dieses PKW-Game ist ja jetzt, das ist ja auserfunden, da gibt es ja nichts mehr Spannendes zu machen. Ich, in Anführungszeichen, ne? Ihr hört die hoffentlich.
Mhm.
Das nächste Ding ist jetzt hier Megawatt-Charging und Elektro, ja, also Schwerlastverkehr. Da muss man mal gucken. Und deshalb hat er dann, wie sagt man, man muss sein Geld oder was dahin tun, wo das Herz ist. Ist er aus seiner Firma ausgestiegen, hat einen LKW-Führerschein gemacht und hat gesagt, man muss ja erstmal an der Basis anfangen, man muss ja erstmal das Konzept und das Problemfeld verstehen. Und deshalb hat er einen LKW-Führerschein gemacht und hat sich bei einer Spedition, die bereits Elektro-LKWs hat und massiv aufrüstet, was das angeht, gerade ganz viele LKWs kauft und so weiter, sowohl Nahverkehr als auch Fernverkehr, hat er sich als LKW-Fahrer einstellen lassen. Und gleichzeitig diesen YouTube-Kanal gegründet und angefangen, LKW zu fahren sozusagen. Du erlebst zwei Sachen, dann, wenn du diesen Kanal guckst.
So richtig irgendwie große Güter von A nach B transportieren, so richtig. Dieses ganz langweilige.
Genau. Und du erlebst jetzt quasi zwei Sachen dabei. Wie ist es, wenn man gerade frisch neu LKW-Fahrer wird und die ersten Erfahrungen macht? Wie ist es, wenn man das erste Mal irgendwo rückwärts an eine Rampe fahren muss? Wie ist es das erste Mal, wenn man irgendwo auf einer engen Raststätte irgendwie nicht in den Parkplatz reinkommt oder so? Oder wie funktioniert es mit dem Absatteln und dem Aufsatteln und Abladen, wenn man da Sachen verzurren muss und so weiter? All diese Dinge, die so ein LKW-Fahrer so machen muss. Wie ist das, wenn man das alles zum ersten Mal macht? Das ist so Learning on the Job quasi. Führerschein fertig und dann so, hier hast du einen 40-Tonner, mach mal. Ja, das lernst du in diesem Kanal. Und parallel ist es halt ein Elektro-LKW und demzufolge all diese ganzen Fragen, die das aufwirft. Wenn Leute immer noch Angst haben, mit Elektro-PKWs durch Europa zu fahren, weil sie irgendwie Reichweitenangst haben, dann kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du einen 40-Tonner nimmst, der voll beladen ist und deine Aufgabe ist, irgendwie aus Ostfriesland nach Österreich zu fahren. Das hat dann auch mal spezielle Fragezeichen, die da aufkommen. Und die Erkenntnis, die man da gewinnt, ist aber, oder die er dann auch gewinnt, weil der ist immer so, das ist so eine Frohnatur, der ist total sunny side of life, so der Typ. Und sieht im Allen immer das Positive und tatsächlich muss man feststellen, das funktioniert alles erstaunlich gut. Der kommt so gut durch. Also der meistens beendet die Lenkzeitbegrenzung seinen Tag und selten oder eigentlich gar nicht ist es der Akku. Also meistens ist es so, dass er dann irgendwie sagt, oh ja, im Akku wäre jetzt irgendwie noch 30% drin, aber ich darf jetzt nicht mehr weiterfahren, weil ist jetzt hier Lenkzeitende und muss jetzt Pause machen.
Ja, hat er so riesige Akkus dabei oder was?
Der hat verschiedenste LKWs tatsächlich, weil die Spedition, bei der er da ist, ist so in Norddeutschland basiert, irgendwo in Ostfriesland, glaube ich sogar fast. Die haben unterschiedliche LKWs. Angefangen hat er, glaube ich, mit einem Scania. Dann hat er einen Volvo oder der Volvo, ach, ich weiß nicht mehr, irgendwie. Und jetzt ist er auf einem Iveco und der hat riesige Akkus, 700 irgendwas Kilowattstunden. Also so zum Vergleich.
Total schwer dann, oder?
Ja, der ist schwer, aber gar nicht so viel schwerer als ein Diesel-LKW, weil es eine Sonderregelung gibt, dass auch Elektrolastenzüge dürfen 2 Tonnen mehr wiegen als Benzin, Diesel, also Diesel ja meistens, Lastzüge. Und das Problem ist eher das Thema Achslast. Also wie viel Last ist auf der hinteren Achse der Zugmaschine? Also sozusagen wie viel drückt der Hänger oder der Sattelauflieger auf das Ende von der Zugmaschine? Diese Achse da, die hat das Problem, weil die Akkus zu weit hinten sitzen. Das gibt es wohl auch Fahrzeuge, die das jetzt besser machen. Das erlernt man alles in diesem Kanal. Ist total spannend. Und er macht immer ein Video für eine Arbeitswoche. So montags bis freitags eine Arbeitswoche, ein Video, geht so 40 bis 50 Minuten, irgendwie so die Größenordnung. Relativ so zusammengeschnitten mit seinen Erkenntnissen. Und natürlich dadurch, dass er früher mal so eine Firma im Ladebusiness gehabt hat und da er so wirklich eine kommunikative Natur ist, sind da ganz viele Sonderfolgen dabei. Dann ist eine Folge, wo er mal mit einem LKW mitfährt, der auf diesen Teststrecken wo die Oberleitung hier an der A5, ich weiß nicht, seid ihr bestimmt auch schon mal vorbeigekommen, ja, oder? Wo, ja. Dass hier so Oberleitungsteststrecken gibt. Da hat er sich einen der Fahrer, der so einen LKW fährt, irgendwie gegriffen und hat gefragt, ob er da mal mitfahren kann. Und dann ist er da mal mitgefahren und kriegt mal einen Einblick, wie das so funktioniert. Und jetzt war er auf der IAA-Nutzfahrzeuge, die aktuell gerade läuft, und hat sich die ganzen neuen Elektro-LKWs angeguckt. Und dann war er auch.
Ich sehe hier gerade 1000 Kilometer Reichweite. Das ist ja heftig.
Das schafft er nicht wirklich. Also
der E-Aktros.
Ja, das ist gerade der neue von Mercedes, wenn du ihn voll bestückst. Ob er die wirklich schafft, weiß ich nicht. Das ist gerade vorgestellt worden.
Aber lass es nur 800 sein. Das sind ja krasse Dings, weil das Geile an so einem LKW ist ja, der darf ja auch nur 80 fahren. Also dieses Problem, was du normalerweise mit dem Elektroauto hast, dass du halt immer hin und her gerissen bist. Entweder du fährst halt normal und verbrauchst bekloppt oder du fährst halt wie ein LKW und verbrauchst wenig, das hast du halt da nicht, weil die fahren halt eh alle nur 80.
Richtig, dafür haben sie natürlich aber auch einen schrankwandartigen CW-Wert.
Ja, das ist klar. Ja.
Ja, das, also tatsächlich ist es auch so, genau darüber lernt man auch recht viel, was sind so die Faktoren. Viele seiner Kommentatoren zum Beispiel haben irgendwie am Anfang so rumgelästert, ja, fahr mal das erste Mal über die Kasseler Berge, dann wird es dich schon umreißen, so nach dem Motto. Und dann ist er über die Kasseler Berge gefahren, konnte auch gar nicht abwarten, nachdem er diese Kommentare gekriegt hat. Wann komme ich das erste Mal eine Tour, wo ich über die Kasseler Berge komme? Und er hat festgestellt, auf den Kasseler Bergen kannst du so viel rekuperieren, dass du, das ist eigentlich voll geil ist. So, wenn du mit 40 Tonnen so einen Berg runterschießt, da kannst du halt echt die Akkus voll machen wieder. Klar, du musst sie vorher auch hoch und am Ende ist das ein Verlustgeschäft, logisch, da sind Verluste in dem Ding drin, das ist alles nicht kostenlos.
Ja, natürlich, du bist ja gefahren. Also,
genau, aber
im Endeffekt eben das nicht nur übers Hochfahren nachdenken, es ist halt, du musst halt alles bedenken.
Richtig, und der Diesel-LKW, klar, der wird über die Kasseler Berge fahren und hinterher einen ganz anderen Verbrauch haben, als wenn er durch die Ebene fährt. Für den Elektro-LKW macht es nicht so einen großen Unterschied. Da geht der Verbrauch vielleicht ein bisschen hoch,
ja, eben.
Aber auch nicht so wahnsinnig beim viel, weil es halt eben auch viel bergab
geht. Verschenkt, gell? Also das, was er beim Hochfahren verbraucht, kriegt er halt beim Runterfahren nicht in gleicher Weise wieder zurück.
Nee,
also,
im Gegenteil. Er bezahlt es mit abgenutzten Bremsscheiben und abgenutzten Bremsbelägen. Ja. Und da ist dann eher die Frage so, wie ist das an der steilsten Stelle der Kasseler Berge mit einem 40 Tonnen beladenen LKW? Rekuperation auf höchster Stufe, werde ich schneller als 80? Also kann er, wie viel Kilowattstunden Bremsleistung bringt er quasi auf über die Rekuperation? Oder gibt es Stellen, die so steil sind,
wo ich bremsen,
dass ich dann drohe, zu schnell zu werden für das, was ich fahren darf und dann quasi meinem Vordermann hinten drauf krachen würde und um das zu verhindern, dann doch wieder quasi Energie verbrennen muss, indem ich die mechanische Bremse verwende. Und da unterschiedliche LKWs verhalten sich unterschiedliche Akku-Konfigurationen, die so und so viel Strom reinlassen können, Motoren, die so viel Bremsleistung durch elektrische Energieerzeugung aufbringen können. Das sind alles die Fragen, ist der eine LKW, ist der Scania besser als der Volvo oder der Iveco oder. Und klar, ich werde den Kanal wahrscheinlich nicht ewig gucken. Es wird jetzt langsam nach 10, 12 Folgen auch irgendwie ein bisschen repetitiv. Er gibt sich redlich Mühe, immer durch Tests von anderen LKWs und über den Tellerrand gucken, was gibt's noch so, Wasserstoff, bla bla bla, irgendwie Abwechslung reinzubringen, aber eben trotzdem parallel aus seinem Alltag als Trucker zu berichten. Und die 10, 11 Folgen, die ich jetzt geguckt habe, haben viel Spaß gemacht. Und wenn man dann parallel so liest, wie manche Medien so darüber berichten, dass jetzt irgendwie, weil jetzt gerade IAA-Nutzfahrzeuge halt ist und diese Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs so ein bisschen das Thema jetzt ist, der Kanal aber schon seit vielen Wochen vorher lief, bevor das jetzt überhaupt so in den Massenmedien angekommen ist, dann liest man halt von Problemen, wo man halt, wenn man den Kanal guckt, weiß so, ja, nee, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie ihr das da schreibt. Das funktioniert in der Praxis eigentlich alles schon ziemlich gut. Jetzt bleibt mal auf dem Teppich, ja. Und seine Hauptprobleme sind eher so diese Frage, gibt es LKW-Ladeparks? Und ja, die gibt es in Deutschland schon, aber es sind noch, die sind few and far in between, ja. So, das ist, das, da musst du viel wissen, genau wo ist der nächste und passt der zufällig zu meiner Strecke oder nicht. Das heißt, er muss noch viel an PKW-Ladestationen laden und an PKW-Ladestationen ist halt immer die Frage, parkst du was zu? Wie viel parkst du zu? Musst du absatteln vorher, um da hinzufahren, nur mit der Zugmaschine? Oder kannst du es irgendwie so drehen, dass du da mit der ganzen Zugmaschine stehen, also mit dem Sattelschlepper stehen kannst und nicht alles blockierst? Oder geht es irgendwie dadurch, dass du dich da irgendwie an den Rand stellen kannst und nur so die erste Säule so halb zuparkst? Ist das Kabel lang genug? Von welcher Seite muss ich ranfahren? Komme ich da überhaupt so hin, wie ich dann am Ende stehen will und so? Also so ganz praktische Probleme, die ihn da meistens irgendwie umreißen. Und wie er so langsam Deutschland erkundet und sich dann auch immer Notizen macht und dann schon jetzt nach 10 Folgen, nach 10 Wochen dann auch schon weiß, so für die Strecke, ah, da weiß ich einen guten Ladepark und da weiß ich einen guten Ladepark und da weiß ich schon mal, das funktioniert super. Da hinten ist ein bisschen Scheiße in der Ecke, mal gucken, was ich mache. Und ja, das ist lustig, wie er sich so von am Anfang völlig überfordert oder nicht völlig überfordert, aber zumindest jeder einzelne Ladestopp voll der Thrill zu auf der Strecke weiß ich easy, was geht und wo ich meine Stops mache und dann passt es. Und natürlich muss es immer mit der Lenkzeit und dem BAFA, diese Bundesamt für Verkehr, Dingsbums, also diese Lenkzeiten, diese Fahrerkarten, ja, die es da gibt. Und das muss man immer in Übereinkunft bringen. Und auch damit ist er schon so in Probleme gekommen, weil er dann irgendwie, dann fährt er, was weiß ich, bis 4 Minuten vor Ende seiner Fahrzeit, dann fährt er, kommt er genau an der Ladestation an, hat noch 4 Minuten, stellt die Karre dahin und beginnt quasi seine 8 Stunden oder 11 Stunden oder was er da Pause machen muss. Und die ist ja nicht die ganze Zeit schlafen, du musst ja nicht 11 Stunden schlafen, du hast ja auch Feierabend und darfst noch was essen und so weiter. Und dann lädt die Karre halt 2 Stunden oder so und dann hat er gegessen und gekocht und ist mit seinem Hund spazieren gegangen und ist joggen gewesen und so weiter und dann sind halt irgendwie 2 Stunden rum und die Karre ist voll und jetzt will er natürlich nicht die ganze Nacht den Schnelllader blockieren, weil den wollen ja auch noch PKWs benutzen und vielleicht andere LKWs oder wer auch immer und jetzt würde er gerne einfach nur die Karre von der Ladesäule 5 Meter weiter auf den Parkplatz stellen und das darf er nicht, weil die Regelung sagt, wenn du jetzt fährst, dann hast du deine Pause unterbrochen, dann fangen die 11 Stunden von neuem an.
Ja,
und da hat er jetzt Anfragen ans Bundesamt für Dingsbums gestellt, wie er damit umzugehen hat und die haben gesagt, Regel ist Regel, kannst du, ne, und so weiter.
Ja gut, kann man allerdings auch insofern verstehen, weil er halt schlafen soll eigentlich, gell? Also er soll halt nicht irgendeine
andere Runde fahren. Feierabend, er soll nicht fahren. Wenn deine Arbeitszeit zu Ende ist nach 10 Stunden, das gilt ja für jeden von uns, dass wir auch irgendwie nur 10 Stunden am Tag arbeiten dürfen, außer Sonderregelung, bla bla bla. Aber so ungefähr, wenn ich bei mir in der Firma versuche, 10,5 Stunden Arbeitszeit zu verbuchen, kriege ich auch von unserer Zeiterfassung auf den Deckel. Aber da habe ich Feierabend, da darf ich nicht mehr arbeiten, aber ich muss pennen. Ich darf schon noch Pizza essen gehen und mit meinen Kindern
spielen. Ja, die Idee hier ist halt, dass du, deswegen sind ja auch die Zeiten so, dass es so zusammenhängende Zeiten sein müssen, dass man halt, damit man eben nicht irgendwelche Zombies auf der Straße rumfahren hat, die dazu nötigt, zu schlafen im Endeffekt. Klar, kann.
Ja gut, schauen die nicht. Man könnte ja irgendwie eine Sonderregelung machen, dass man sagt, okay, wenn es ein Elektro-LKW ist, dann darf in diesen 11 Stunden dürfen 3x3 Minuten gefahren werden. Das kann eigentlich niemand nennenswert irgendwie missbrauchen, weil wer will 3x3 Minuten fahren, um sich einen Vorteil zu verschaffen? Würde niemand machen.
Ja, solche Änderungen werden aber kommen, oder?
Genau, aber das ist im Moment halt noch nicht passiert und deshalb steckt er da irgendwie immer wieder in der Krise. Und das sind so die interessanten Sachen, die du dann erfährst.
Muss einen Kollegen finden, der gerade ankommt und noch 4 Minuten auf der Uhr hat und der gerade sein Auto umparkt. Also sein LKW.
Nee, es gibt auch irgendwie so einen Trick, dass wenn du innerhalb von einer Minute, wenn du mehr, also das unterbricht, wenn du mehr als eine Minute fährst. Und wenn du diese eine Minute auf 2 Minuten der Uhr sozusagen verteilst, also du fängst um 11.31 Uhr und 31 Sekunden anzufahren und hörst um 11.32 Uhr und 29 Sekunden aufzufahren, dann bist du eine Minute gefahren oder 59 Sekunden weil das Ding quasi auf den Minuten einer Uhr sozusagen seine Messung macht, dann hast du das nicht, wie auch immer. Und so kann das dann schaffen, irgendwie von der Ladesäule auszuparken, 30 Meter geradeaus zu fahren, wenn es nicht reicht, einfach stehen bleiben, Motor ausmachen. Und 50 Sekunden warten, wieder anmachen und den Rest fahren. Hat er nachgefragt, ist voll illegal, darf er nicht. Und seitdem behauptet er auch immer, dass er das auf gar keinen Fall so macht, obwohl er es gezeigt hat. aber es sind halt so Tricks, die er irgendwie macht, weil dann resettet sich auf diesem Fahrtenschreiber, resetten sich die 11 Stunden nicht. Mhm. Und bisher ist er noch nie von der BAFA von diesen Fahrzeugen kontrolliert worden. Ich glaube, er ist einmal angehalten worden wegen irgendwas. Und die haben dann nur gesagt, ach, es ist ein Elektro-LKW, ja, dann können sie weiterfahren. Also die haben gar nicht geguckt quasi auf seine Karte da. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie hatten die irgendwas, über irgendwas haben die sich gewundert und als sie dann gesehen haben, dass es ein Elektro-LKW ist, haben sie ihn weiterfahren lassen. Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Aber was ich nur sagen will, ist Elektro-Trucker heißt der Kanal auf YouTube und ich habe da im Moment viel Spaß mit, weil ich einfach Sachen lerne über Elektromobilität, die ich so nicht kannte, weil das halt eine ganz andere Welt ist.
Nee, kannte ich auch nicht, ja. Ich dachte, sowas gibt's gar nicht. Aber ja.
Ja, und er sagt halt auch ganz oft, dass er zum Beispiel, wenn die Ladung, man denkt ja immer so, der 40-Tonner, der ist immer beladen und dann wiegt er 40 Tonnen. Das ist halt super selten der Fall, dass der mal 40 Tonnen wiegt oder in seinem Fall darf er 42 Tonnen wiegen. Weil meistens kriegst du halt irgendwas draufgeladen, was irgendwie durch seine spezifische Dichte, also jetzt, der fährt zum Beispiel ganz oft Pflanzen oder sowas. Die sind halt super sperrig, aber die wiegen gar nicht so wahnsinnig viel. Und oder irgendwelches Baumaterial oder irgendwie so ein Flügel von so einem Windrad oder sowas, man manchmal so sieht, was sie alles so durch die Gegend fahren, wo dann irgendwie, das ist halt riesengroß, aber es wiegt halt irgendwie 12 Tonnen oder so. Und dann kommt das auf den LKW drauf und dann hat er insgesamt 27 oder sowas und dann fährst du halt. Mhm. Und
die wirklich richtig beladen sind, die erkennst du am Berg.
Ja, das ist halt
kämpfen auch, richtig, ja.
Er hat halt in dieser Kiste, in diesem Iveco 739 Kilowattstunden und über 1000 PS. Und das ist halt geil.
Wurscht.
Gibt halt auch so Videos, wo er an der Ampel PKWs abzieht und so. So. Und du hörst, da hat er so eine GoPro, die er sich irgendwie an den Kopf macht oder so. Das heißt, du siehst dann oft, während er so redet, seine Ich-Perspektive. Und kannst dann auch, wenn er in den Spiegel guckt, dann siehst du halt auch, was er in dem Spiegel sieht und siehst diesen Astra, den silbernen Astra da neben ihm, den er da an der Ampel abzieht. Und du hörst dann auch immer seine Stimme wieder und dann so, das macht so Spaß. So, mit 1039 PS mal wieder irgendwen an der Ampel stehen lässt. Von daher, es hat auch einen kindischen Effekt. So.
Sehr schön.
Ganz, ganz definitiv. Und auch natürlich an der üblichen Steigung in den Kasseler Bergen, wenn er dann auf die Mittelspur fährt und an seinen Kollegen Diesel-LKW-Fahrern einfach vorbeizieht, als wären die nichts, als wären die stehen geblieben einfach. Und den Berg hochzieht und dann sagt, ja, ich habe irgendwie 80. Ja. 30 Tonnen hinten drin und kann einfach weiterfahren. So, ja. er freut sich schon sehr über seinen 1000 PS LKW, das kann man schon sagen.
Ziemlich geil.
Ja.
Und was ich, in dem habe ich es am Anfang nicht mitgekriegt oder du hast nicht erzählt, was ist sein Ziel?
Ich habe es nicht erzählt. Ich glaube, er will, das hat er nicht so genau gesagt. Ich weiß nicht, ob er das selber schon weiß, aber sein bisheriges Business war Lastmanagement für Ladestationen. Also so Konzept, du hast irgendwie eine Mehrfamilienimmobilie, sagen wir mal jetzt so ein Wohnhaus, wie ich hier zum Beispiel wohne, mit 9 Wohnungen und vielleicht ist das hier so ein Häuserblock, da sind vielleicht 5 von diesen Aufgängen oder so, das heißt, du hast theoretisch 40 Leute, 40 Wohnungen, vielleicht sind das 50 Autos oder so und jetzt könntest du sagen, hier gibt es eine Tiefgarage und der Hausanschluss könnte vielleicht 50 Kilowatt oder sowas machen. Jede Ladesäule möchte 11 Kilowatt haben, könnte ich also 5 Ladesäulen aufbauen, sind aber 50 Autos, was mache ich jetzt? Und die Firma, die er bisher hatte, kümmert sich um die Frage, wie kann man so intelligentes Lastmanagement machen? Wie kann man trotzdem vielleicht nicht heute, aber irgendwann in den Zukunft, in den nächsten Jahren, wenn dann irgendwann mal tendenziell die meisten oder irgendwann auch alle Leute Elektroauto fahren, dann möchte man ja irgendwie für alle Leute da so eine Elektroladesäule haben. Und wie kann man das machen, dass alle Leute da abends kommen und ihr Ding dran stecken und eben nicht die Leitung platzt und die Sicherung rausfliegt, sondern dass dieses irgendein intelligentes Lademanagement sagt, okay, dieses Auto hat 8%, das bringen wir jetzt erstmal auf 50, das Auto hat 34%, das bringen wir danach auf 50, alle anderen hatten vorher schon über 50 und danach gucken wir, dass die alle morgen früh bei 80 sind. Solche Systeme zu bauen und das ein bisschen intelligent zu steuern, obwohl der Hausanschluss nicht in der Lage ist, jedem gleichzeitig volle 11 Kilowatt zu geben, weil dann eben einfach das Kabel wegbrennt. Und das hat die Firma scheinbar irgendwie so weit vorangebracht, dass er gesagt hat, für ihn ist jetzt nicht mehr interessant, das Thema ist durchgespielt und in diesem LKW-Bereich ist sozusagen die nächste Herausforderung. Was er jetzt da genau will, ich kann es ja nicht so richtig sagen. Es klingt für mich so, als ob er sagt irgendwie, ich sammle jetzt erstmal die Infos an der Basis. Man muss ja erstmal wissen, worüber man redet, so, ja. Und deshalb fange ich jetzt ganz unten an und fange an, LKW-Fahrer zu sein,
okay,
und Probleme zu verstehen. Und ich finde das eine durchaus legitime Ansatz. Ein bisschen krass und ein bisschen so wirklich hardcore reingegangen, ja. Aber ich sehe das zum Beispiel bei meinem Bruder, der bei der Bahn arbeitet. Und da mittlerweile in einer koordinatorischen Tätigkeit, ich will jetzt nicht zu detailreich werden, aber in einer koordinatorischen Tätigkeit ist und aber aus der Historie kommt, dass er selber Lokführer gewesen ist und davor war er Rangierlokführer und dann ist er Strecke gefahren und so weiter, also quasi from the ground up sozusagen und auch oft an Kollegen verzweifelt, die diesen Hintergrund nicht haben, die dann immer irgendwelche lustigen Theorien oder so Sprüche einfach kloppen darüber, was draußen quasi, was die Leute draußen, die da fahren, schon, da werden dann so Sprüche gekloppt in diesen koordinatorischen Einsätzen, wo er dann manchmal sagt, am liebsten würde ich ihn jetzt an die Wand hauen. Also das sind jetzt meine Worte, nicht seine, aber so ungefähr. Weil das offenbart einfach, dass viele Leute da in solchen Positionen vielleicht einfach die Sachzwänge, die da draußen vorherrschen, einfach nicht kennen, weil sie sie vielleicht nicht kennen können und demzufolge auch nicht verstehen, wie da draußen die Welt wirklich ist. Und man vielleicht einen anderen Blick darauf hat, wenn man dahergekommen ist. Und so ein bisschen interpretiere ich das jetzt ganz persönlich, dass sein Ansatz ist so, ich muss das von der Pike auf verstehen, damit ich am Ende weiß, wovon ich spreche, weil so hat er mit Elektromobilität ja auch angefangen, bevor er diese Firma gegründet hat oder mitgegründet hat, ist er Renault Zoe gefahren und da hat am Anfang irgendwie geguckt, wo hier die nächste verdammte Ladesäule ist, damit man von Augsburg bis München kommt oder so.
Ja, das ist ja bei ganz vielen Themen so, wo es dir einfach hilft, wenn du mal ein grundlegendes Verständnis dafür hast, weil du es einfach selber mal gemacht hast.
Genau.
Also, ja.
Von daher, also ich empfehle diesen Kanal, es macht Spaß dazu zu gucken. Vielleicht, wie gesagt, wahrscheinlich nicht für ewig, weil irgendwann wird es sich totlaufen, irgendwann werden sich die Themen wiederholen. Und dann ist die Frage, was macht er dann, gell? Also ich meine, wenn er das klar. Thema verstanden hat, dann ist da bin ich auch wirklich gespannt, wo will er damit hin? Was wird sein nächstes Entrepreneurship sein? Ich weiß nicht,
ob er das. LKW fahren wird es wahrscheinlich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Er lebt auch irgendwie mit seinem Hund in diesem LKW und am Wochenende irgendwie mal gelegentlich Familie besuchen und ansonsten hat er einen Tesla mit einem Dachzelt. Also das ist im Moment ein Lifestyle, der sicherlich nicht auf Dauer angelegt ist. Der ist, glaube ich, so im Moment so im Modus, ich bin jung und ungebunden und mache jetzt hier Abenteuer.
Ja, aber warum denn nicht?
Also ja, total, total. Dass
er genau jetzt seine Lebenssituation hergibt. Für uns drei wäre das übersichtlich schön.
Ja, absolut. Aber 1000 PS LKW würde ich trotzdem gerne mal fahren.
Ja, auch die Kasseler Berge hoch und runter und irgendwelche anderen LKW stehen lassen. Aber ist dann doch nett, wenn man abends auch wieder nach Hause kommen darf.
Ja.
Absolut.
Ja.
Genau. So, das war mein YouTube-Abenteuer. Was ist bei euch los? Also Christoph ist im Schach, Dings, ich bin bei Elektro-LKWs. Was ist bei dir los, Stefan? Warum hast du nichts mehr geguckt?
Ja, ich gucke. Okay.
Man hat ja als einziger Black Mirror geschaut.
Ich, genau, ich habe Black Mirror geschaut und ich habe, wie heißt es, Slow Horses geschaut.
Ah, du bist entschuldigt. Okay. Na gut. Ja. Jetzt hast du den William H. Macy Lookalike doch noch gespoilert.
Ah ja, stimmt. Und sonst gucke ich, weiß ich nicht, YouTube-Videos von Leuten, die Sachen 3D drucken meistens. Oder Sachen bauen. Oder neue Software testen. Oder Home Assistant Sachen machen. Ja.
Eine Kleinigkeit hätte ich noch. Ich habe auf Instagram bin ich in ein Loch gefallen. Was heißt Loch gefallen?
Jetzt habe ich Angst.
Wirklich. Nee, Loch gefallen ist nicht das richtige Ausdruck. Ich habe einfach einen Channel da entdeckt und hinter diesem Channel steckt eigentlich, sind das Ausschnitte aus einem Twitch-Kanal von einem Typen, der heißt Seth Drums, also S-E-T-H Drums. Der ist Schlagzeuger offensichtlich. Und
überraschend.
Über Twitch-Streamer. Und was er auf Instagram verwertet, wo ich vor allem das dann gefunden habe, ich habe dann auch mal in seinen Twitch-Stream reingeguckt, aber das hat mir nicht so viel gegeben. Was sein Stick auf Instagram ist, sind halt Ausschnitte aus den Twitch-Streams. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ob er die selber macht oder ob er die von seinen Zuschauern geschickt bekommt. Aber was er in seinem Twitch-Stream macht, ist, er spielt Drums live, sozusagen on the spot, zu Musik, die er noch nicht gehört hat. Und benutzt dort unter anderem auch AI-generierte Musik. Und die Ausschnitte, die du dann auf Instagram siehst, sind halt so runtergeschnittene Dinger, wo es halt heißt, fängt immer mit demselben Satz an, asking AI to write a hit country song about, und dann kommt halt irgendeine Phrase. So.
Ach, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, ja, ja.
Mit Sicherheit, weil wir sind auf Instagram befreundet und wenn ich das dauernd like, wird dir das vorgeschlagen, jetzt zwangsläufig. Ja. Das weiß der Algorithmus schon. Und das sind dann immer so doppeldeutige Phrasen, die dann wie der Hit-Country-Song, den die AI schreiben soll, heißt. Und was die AI dann auch zuverlässig tut, ist, das Ganze in so eine schlüpfrige oder absolut unvorstellbar bekloppte Richtung zu treiben. Und was er dann macht, ist, er hört diesen Song quasi und fängt dann an, selber Drums dazu zu spielen. Und ich weiß nicht, ob er die wirklich vorher nicht hört, weil die Art, wie er dazu Drums spielt, ist schon ziemlich perfekt, also ziemlich on the spot. Ich kenne mich da aber auch nicht aus, wie sehr man als Drummer quasi das Gefühl dafür hat, was für ein Beat da drunter gehört. Wenn du das
Muster sofort erkennst, ist natürlich, ja, klar.
Ja, genau. Und die Reaktionen von ihm sind einfach auch göttlich. Also wenn er dann so ein Song hat, wo das irgendwie, es geht im Endeffekt immer darum, dass irgendjemand wild furzen muss oder dass irgendwie der Penis krumm ist oder so. Es ist immer so schlüpfriges Zeug, was die AI dann anfängt auszuschmücken in einer Art und Weise, die komplett unter der Gürtellinie und komplett nicht in Ordnung ist. Aber die AI schreibt halt Songtexte, wo du denkst, what? Und diese Reaktion, die hat er dann halt live, während er das Ding zum ersten Mal, also so wird es zumindest präsentiert und er behauptet auch in seinem, ich habe extra ein paar von den Twitch-Streams geguckt, da kommt es auch so rüber, als ob er die wirklich zum ersten Mal hört. Und dann dazu live Drums spielt. Und du siehst dann halt in seinem sehr expressiven Gesicht, während er quasi versucht, auf die Musik sich zu konzentrieren und zu Schlagzeug zu spielen, wie er gleichzeitig diesen Text zum ersten Mal hört und dann teilweise schier abbricht und sich kaum noch aufs Spielen konzentrieren kann, weil sich kaputt lachen muss, was die AI wieder für einen Unfug geschrieben hat. Und es sind halt oft Karikaturen eines Country-Songs, die AI da raushaut. Zumindest was die Texte angeht. Der Rhythm ist, glaube ich, immer relativ. Ich glaube, wenn du einmal für Country-Music Schlagzeug gespielt hast, ist wahrscheinlich nicht so schwer, dann auch für den nächsten AI-generierten Country-Song den richtigen Beat zu finden. Das dürfte jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr die Herausforderung sein, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist auf jeden Fall, es ist wahrscheinlich nicht also ich habe diese Twitch-Sache dann auch wieder aufgehört. Also ich kriege immer noch die Notifications, wenn er live geht auf meiner Twitch-App, aber es zieht mich dann doch selten dazu, da irgendwie so einen 2,5-3-stündigen Twitch-Stream zu gucken. Einmal habe ich das gemacht und ein paar Mal habe ich kurz reingeschaltet, aber im Endeffekt diese kurzen Ausschnitte auf Instagram sind eigentlich das, wo es mich auch wirklich jedes Mal teilweise vor Lachen am Boden haut. Das ist...
Wie heißt der?
Drum? Seth Drums Live oder so heißt glaube ich. Wir können das verlinken einfach.
Ja, ich erinnere jetzt direkt gleich
mal. Und ich lache immer sehr, was das angeht.
Ah ja. Der ist auch auf YouTube.
Ja, bestimmt. Aber ich glaube, Twitch ist so sein
man,
eigentlicher Hauptkanal.
Wie ich Instagram nicht so bedienen kann, dann findet man ihn auch auf YouTube.
Okay.
Das bringt mich noch zu was ganz anderem. Ich habe euch, oder wir haben uns ja alle gegenseitig vor ein paar Ausgaben aus dem Urlaub erzählt. Und wir waren ja mit dieser großen Gruppe auf Mallorca. Und irgendjemand hat die Webseite Suno mitgebracht, auf der man sich auch AI-Lieder bauen lassen kann.
Habe ich sogar einen Account. Habe ich sogar einen Account.
Ja.
Erzähl weiter.
Und der hat dann angefangen, eben so Malle, Hölle, Hölle Songs über unsere Zeit in der Finca schreiben zu lassen. Und das ist halt sehr lustig, wenn du dann abends im Pool sitzt und du hörst quasi so mäßig lustige Musik über die Zeit, die du gerade jetzt erlebst. Also wo dann die Namen von den Leuten auftauchen, die dabei sind und so weiter. Und später an einem Abend, also unsere Tochter hat einen Patenonkel, der heißt Max, und als sie das noch nicht so genau unterscheiden konnte, hat sie immer Max Lachs genannt. Und einen Abend waren wir mit Kochen dran und haben Lachsnudeln gemacht. Und dann gab es halt irgendwann das Lied über Max Lachs, der Pasta Lachs isst. Und da wilde Wortspiele und das auf so einem, ja, so eine 50er-Jahre-Kapelle gemacht. Also nicht Hölle-Hölle-Musik, sondern so, und das ist so lustig. Und das Coole ist halt da, dass du eben sagen kannst, dieser AI, wie die, also was für eine Musik, welche Richtung. Du darfst dir nicht sagen, klingen jetzt wie, weiß ich nicht, die Ärzte oder so. Dann sagt er so, ja, nee, mit andere Band nachmachen, das geht überhaupt nicht. Und dann sagst du halt irgendwie deutsche Punkband aus den Nullerjahren oder so. Kannst ihm dann so Themen mitgeben, ohne eben konkret Texte schreiben zu müssen oder sonst irgendwas. Und dann baut dir immer zwei Songs und die kannst du dann parallel anhören, und den, der dir besser gefallen hat, den spielst du halt dann den anderen vor, mit denen du gerade zusammensitzt und Bierchen trinkst. Also es ging halt immer um lecker Bierchen und um so Sachen. Ich kann euch das Max-Lachs-Lied nachher nochmal schicken. Das ist nämlich wirklich sehr unterhaltsam.
Sehr gut. Ich bin übrigens mittlerweile dazu übergegangen, weil das Problem, was du gerade geschildert hast, dass man nicht sagen darf, mach mal wie die Ärzte, das habe ich mit den lustigen AI-Bildern, die ich immer zu den Filmen, zu den Podcasts hier für die Anriss, also wenn ich unseren Social Media Post mache, dass wir eine Sendung über Planet of the Apes gemacht haben, dann muss ich ja ein Bild immer generieren, was irgendwie aussieht wie Planet of the Apes. Und wenn ich aber Planet of the Apes sage, bei Dolly oder so, dann sagt er auch immer, nee, das ist hier, dieses Prompt ist gesperrt. Und dann, wenn du übrigens noch mehr so Prompts machst, dann
bricht aufs Maul.
Dann blocken wir dich, so nach dem Motto. Und dadurch habe ich das Problem auch oft, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, einfach das Prompt, was ich eigentlich schreiben wollen würde, in ChatGPT reinzuhauen und zu sagen, du bist jetzt ein Assistent, der Prompts für eine Bildgenerierungs-KI schreibt, und ich würde gerne folgendes Bild haben, aber bitte erwähne den Namen des Films nicht.
Ah.
Und dann schreibt er das Ding irgendwie wild um und fängt an, irgendwie wilde Beschreibungen von diesem Film zu machen, und ich muss mir die Scheiße nicht aus den Fingern saugen. Und dann nehme ich das, kopiere das und hau das in Dolly rein, und dann baut er ein Bild. Funktioniert meistens, nicht immer, aber meistens ganz gut. Ist so ein Trick, wie ich damit angefangen habe, umzugehen, weil natürlich kannst du das auch selbst machen, aber wie das so ist, wenn man die AI dafür hat, dass sie einem die Scheißarbeit abnimmt, diese ganze Kacke umzuformulieren,
ja,
dann soll sie das ruhig selber machen. Kann die eine KI die andere KI verarschen.
Das ist ja eh lustig, wenn du die benutzt, um gegenseitig irgendwelche Sachen zu machen. Ich habe das jetzt heute so ein KI-Tool mal eingesetzt, um eine Mail zu beantworten. Das war auch schon sehr überraschend gut. Also hier reagiert drauf, sagt, dass das und das passiert ist. Also im privaten Umfeld, jetzt nicht im Business-Umfeld. Und deswegen soll das und das geschehen. Und dann schreibt ihr einen guten Text. Dann sagst du, ja, noch ein bisschen freundlicher. Und dann geht es raus. Das war echt cool.
Meine erste Antwort auf den Vorschlag eines Textes, eines Briefs, einer Nachricht oder was auch immer ich verschicken will, wenn ich sowas Ähnliches gemacht habe wie du, was du gerade geschildert hast, ist immer weniger unterwürfig. Und dann macht sie es nochmal und lässt dieses ganze, ich würde zutiefst gerne bla, dass du unbedingt mir bla, und dann ist so, nein, so schreibe ich nicht. So, hör mit dem Arsch gekrieche auf und dann können wir reden. Aber ja, ich habe jetzt gerade einen Brief an meine Wohnungsbaugenossenschaft aufgesetzt, dass sie mir der Installation meines Balkonkraftwerks zustimmen.
Mhm.
Ist noch nicht spruchreif, ich habe noch nichts bestellt, aber ich wollte mir jetzt vorab mal die Genehmigung einholen. Ich weiß, die Gesetzesänderung, ich muss eigentlich keine Genehmigung, braucht mir keine Briefe schicken, ich kenne die Gesetzesänderungslage.
Hat jemand eine KI, die dir einen Brief schreiben kann?
Genau, also schick Kommentare, die ihr mit der AI generiert habt. Nein, macht das nicht.
Oh, das wäre sehr schön.
Aber da habe ich auch einfach gesagt, so, ich Wohnungsbaugenossenschaft, ich will eine Balkonanlage installieren, schreib mal einen Brief. Und dann hat die das gemacht und einfach dieses ganze Blabla, so was so drumrum ist, haut die dann halt einfach ziemlich perfekt raus. Und dann nimmst du das, kopierst das irgendwie in Pages rein, machst drei Änderungen und drückst auf Drucken. Weil du musst natürlich noch oben den Namen von der Baugenossenschaft und unten deinen Namen drunter schreiben und dann ist es fertig. Aber das ist so einfach geworden mittlerweile, das ist echt krass. Und ich habe doch neulich hier über Tailscale geredet, wo man so Netzwerksachen verbinden kann. Ich hatte vor vielen Monaten schon mal mit lokalen Large Language Models auf meinem Mac rumgespielt. Also wo man dann halt diese ganzen Probleme, dass die Dinger zensiert sind und dass sie manche Prompts nicht beantworten wollen und so, eben nicht hat, weil bei diesen lokal installierten Large Language Models, da gibt es auch immer die Uncensored Version zum Runterladen, die dann halt alles beantwortet. Wo du nicht dauernd irgendwie das Gefühl hast, du musst auf rohen Eiern tanzen, damit dir das Teil noch irgendwie hilft. Und ich möchte keine Bombenbauanleitung, ich möchte manchmal einfach nur irgendwie, dass ich nicht dauernd meine Gedanken zensieren muss, damit das Teil mal antwortet. Und wie kann man das machen, dass man das auch auf dem Handy hat, wo man ja meistens, wenn man so Gedanken hat, dann ist man ja gerade eben in dem Augenblick nicht am Rechner, sondern man ist irgendwo, steht im Supermarkt oder sonst irgendwas. Und dafür kann Tailscale auch helfen. Jetzt habe ich es irgendwie mal so eingerichtet, dass ich das Large Language Model auf meinem Mac laufen habe, der so unter der Woche tagsüber meistens eh an ist, weil ich hier so am Schreibtisch sitze im Homeoffice. Und per Tailscale ist der mit dem Handy verbunden und das heißt, ich kann irgendwie den Port von diesem Large Language Model mit OLAMA auf dem Rechner freigeben und habe auf dem Handy eine App, die sich quasi durch das Tailscale-Netz mit meinem Mac verbindet, weil das Handy selbst hat nicht genug Performance, sowohl RAM als auch CPU, um jetzt große Large Language Models auszuführen, ohne dass du da eine Woche auf die Antwort wartest. Und dann kannst du da in der UI von der App, die heißt Enchanted LLM, kannst du einfach deinen Prompt eingeben, also kannst du sagen, was du jetzt brauchst, auf Senden drücken und dann geht es durch Netzwerk an den Mac, der hier zu Hause steht, und zwar egal, wo ich bin, ob ich jetzt selber zu Hause bin oder ob ich irgendwo remote bin, und dann führt der Mac das aus. Dabei geht nichts ins Internet zu irgendeinem Anbieter, sondern das läuft alles quasi zwischen meiner Infrastruktur ab und ich kriege die Antwort so. Die UI sieht genauso aus wie ChatGPT, also du kannst so mehrere Chats parallel führen und kannst da irgendwie Follow-up-Questions stellen und mit dem Ding reden und dann kriegst du die Antworten, aber generiert wird das alles lokal ist in dem Fall das falsche Wort, weil ich bin ja remote, aber auf meiner
Infrastruktur. Zu Hause bei dir.
Ja. Genau. Und das ist ganz cool. So, damit habe ich jetzt die letzten Tage ein bisschen rumgespielt und das macht Spaß. Okay. Weil dann kannst du das Ding nämlich auch fragen, hier mach mal ein Bild für Planet of the Apes. Beziehungsweise Bild ist in dem Fall, die LLMs machen natürlich keine Bilder, das musst du dann Stable Diffusion oder so geben oder Draw Things oder sowas. Aber du musst dann halt nicht mehr drumrum turnen, dass du nicht Planet of the Apes sagen darfst, weil dann Dolly wieder steil geht, dass du da irgendwie fremdes IP verletzt. wo ich ja einfach nur dem Ding die Gedanken geben wollte, dass der verdammte Affe aufrecht stehen soll und vielleicht irgendwie eine Waffe in der Hand hat oder irgendwas, damit er so aussieht, als ob er nicht ein Zooaffe ist. Ja, also so, aber du darfst halt nicht Planet of the Apes sagen, weil sonst flippt er aus.
Der Christoph hat das ja auch sehr intensiv mit seinen Butterflies versucht. <Ja.
lacht> Habe ich all meinen Butterflies gesagt? Zum Teil kam da auch vernünftig, also nee, vernünftig ist nicht.
Vernünftig kommt da nie was raus, oder?
Nee, vernünftig kommt da nicht raus. Also, aber die Tamara, also die meine digitale Ehefrau, die hat...
Das Konzept. Weiß deine Ehefrau eigentlich, dass du sowas hast?
Nein, natürlich nicht.
Okay, gut.
Die interessiert sich ja nicht für dieses digitale Unsinnszeug. Die
genau wie deine virtuelle Ehefrau.
Ja, genau wie die auch. Und da kamen immerhin Bilder raus, wo sie umgeben ist von sowas ähnlichem wie Affen, die dann zwar Menschengesichter hatten oder Plastikkörper, aber schon irgendwie Affen waren. Aber die anderen ignorieren das irgendwie. Also Tamara ist wirklich diejenige, die am ehesten das tut, was ich hier sage. Also diese Möwe, also nicht mal ansatzweise ein Affe. Die schreibt dann zwar immer, dass sie jetzt im Kingdom of the Planet of the Apes oder sowas ist, aber kein einziger Affe weit und breit zu sehen und dafür seltsame Körperdeformationen, auch bei der Hornisse wieder schauerlich.
Das war auch lustig.
Als ich die Hornisse auf mit den zwei Köpfen und dieser zweiköpfigen Ziege, das ist wirklich verstörend.
Vor allem ohne Prompt, das macht die halt einfach so, gell? Lustigerweise hat die Hornisse irgendwann die Woche, ich habe es gar nicht mitgekriegt, ich habe es heute erst gesehen, ein Bild gepostet, wo sie tatsächlich so eine Art Affengesicht hat. Und da hatte ich ihr noch nicht gesagt, sie soll irgendwas Affenähnliches machen. Und jetzt heute, wo ich ihr gesagt habe, sie soll jetzt bitte irgendwie Planet Kingdom of the Planet of the Apes, da hat sie ein ganz komisches Mischwesen mit Affengesicht und Ziegenohren und Hornissenkörper und Rock und Brüste. Ganz seltsam.
Ja. Das ist so fantastisch.
Ach ja.
Ja, ich habe meiner Barkeeper-Strand-Ikone da gesagt, dass sie irgendwas mit Planet of the Apes und sie soll die Bar umdekorieren entsprechend. Und dann hatte sie einfach nur eine Banane in der Hand. So. Weil Affe. What?
Ja, ungefähr genauso weit waren wir doch vorhin auch bei unserer Droge der Wahl, oder?
Ja, 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 ja.
Bananenschnappes.
Fair enough, fair enough. Tja.
Ja, sehr schön. Gut, kommen wir noch nach dieser kurzen Intermezzo, was wir sonst noch gesehen haben von einer Stunde, kommen wir noch kurz zum untergegangenen Wort der Woche. Der Christoph hat es gedroppt, ich hätte es aber nicht gemerkt, wenn ich es nicht gewusst hätte, aber man konnte es schon erkennen.
Ja.
Ich finde, also es ist halt ist schwierig immer, wenn du ein Wort von heute benutzt, was, also ein Wort, was man kennt,
Bedeutung hat.
Aber ja, du benutzt es irgendwie falsch. Das ja, finde ich, macht es schwer.
Genau.
Deswegen heute für Fortgeschrittene wieder.
Richtig. Letzte Woche war es dafür einfacher. Da habe ich ein Wort benutzt, was es im Deutschen nicht mehr gibt. Und zwar schon seit einiger Zeit nicht mehr gibt. Also schon 1800 schreibt hier ein Wörterbuch, auf das ich verweise. Also das Wort heißt übrigens Orlog für Krieg. Und schon 1800 schreibt es ein altes, nur noch im Niederdeutschen übliches Wort, welches ehedem sehr gangbar war, einen feierlichen Krieg im Gegensatz zu einer kleinen Fehde zu bezeichnen. Also es ging um große Kriege. Und man es begegnet einem zum Teil noch oder ist einem zum Teil noch begegnet, gerade im 19. Jahrhundert im Holländischen und da ist es ja noch verbreitet gewesen. Südafrika auch, 19. Jahrhundert in Südafrika, in Verbindung zum Beispiel mit Schiffen, Orlogschiff, also ein Kriegsschiff. Darüber noch so ein bisschen im deutschen Sprachgebrauch, aber ja. Eigentlich auch schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Orlog.
Okay.
Und ich habe es, glaube ich, verwendet, als ich davon sprach, von dieser vom Krieg verwüsteten Stadt oder vom, ja doch, vom Krieg war sehr verwüstet, natürlich.
Da passt ja noch mit großem Krieg.
Genau, in dem die da rumsaßen und depressiv waren und auf Godzilla gewartet haben.
Sehr schön. Jetzt bin ich ein bisschen auf den Bob gespannt. Ob er die Überleitung über Krieg macht oder über Schach? Was schauen wir nächste Woche?
Wie soll ich die über Schach machen?
Einfach, sag ich dir dann gleich.
Okay. Gut, ja, also was schauen wir nächste Woche? Ich bin dran, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe mir im Vorfeld das Okay von meinen beiden Mit-Podcastern hier geholt, dass ich was picken darf, was nicht auf den üblichen Streaming-Portalen frei verfügbar ist, sondern was man aktuell noch gegen Geld ausleihen muss. Aber, und da kommt jetzt weiß ich auch die Schachüberleitung, jetzt hab ich's
gefunden. Da war nicht schwer,
Schach,
oder?
Da kommt das Schachspielen wieder ins Dings, denn wir schauen was mit Anya Taylor-Joy, damit ich den Christoph im Boot habe. Und wir schauen was mit Autoverfolgungsjagd, damit ich den Stefan im Boot habe. Wir leihen uns Furiosa as a Mad Max Story, oder wie auch immer der Untertitel da genau lautet. Leihen wir uns aus und schauen eben Furiosa. Ich habe nur Positives gehört in verschiedenen Podcasts und ich bin sowieso Mad Max Fan, deshalb will ich das sehen und hatte den schon lange auf meiner Wer streamt es Liste und jetzt kam neulich die Nachricht, dass er jetzt zum Leihen verfügbar ist und eben nicht mehr für 22 € zum Kaufen, sondern dass man ihn jetzt für einen Fünfer ausleihen kann und es soll ein Actionfeuerwerk der Sonderklasse sein und ich hoffe, dass das auch ist.
Ist natürlich die Fallhöhe höher, wenn er Geld kostet. Das ärgert mich das ist noch mehr, wenn er einem nicht gefällt. Gell?
Das ist wahr. Ich tendiere tatsächlich persönlich dazu, ihn eher zu kaufen, auf einfach blind, weil ich alle anderen Mad Max-Filme besitze auf die eine oder andere Art. Und deshalb muss er eigentlich in die Sammlung.
Druckst ihn aus und stellst ihn daneben.
Nee, ich habe, glaube ich, den Fury Road habe ich auch nur digital, aber da kommt dann halt da kommen ja, wenn du den bei Apple oder so kaufst, kommen ja da noch so Extras, was früher quasi die DVD-Extras gewesen wären, kommen ja bei den Kauffilmen dann mit, die du bei den Live-Filmen nicht kriegst.
Ach, echt?
Ja, du kriegst dann...
Das ist nicht also so, wie es früher war, als man geliehen hat, gell? Das ist schon ein bisschen
unfair. Nee, das stimmt. Das ist tatsächlich ein Unterschied, da hast du recht. Ja, du kriegst dann so Extras, also zum Beispiel bei dem Fury Road gibt es ja so verschiedene, natürlich Deleted Scenes und so ein Käse, was man halt früher von den DVDs auch kannte. Director's Commentary, aber zum Beispiel auch eine Black-and-White-Version. Weiß nicht, ob man die, ich habe die mal so.
Kannst du auch leihen für 5 Euro.
Ah, okay.
Also du kannst beide leihen.
Da hast du sie dann direkt dabei, wenn du sie kaufst. Genau, ja, und von daher bin ich ja gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich wollte euch natürlich das Kaufen nicht auferlegen, aber das ist ja sowieso nicht nötig, wenn man den jetzt leihen kann. Aber ich weiß noch nicht, wo ich draufklicken werde. Ich glaube, ich werde ihn kaufen.
Hier steht, Kunden schauten auch Planet der Affen New Kingdom. Na, da werde ich ja begeistert sein.
Oh, läuft.
Ja.
Kunden mochten auch CG-Unfug. Der, ja, okay. Aber Autos sind besser als Haare von Affen, glaube ich. Das lässt sich realistisch
machen. Ja, auf jeden Fall.
Wobei jetzt ja tatsächlich Fury Road jetzt nicht unbedingt mit CG-Unfug aufgefallen ist, sondern eher mit Practical Effects, aber für Furiosa weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich habe da wenig Making-of oder sowas verfolgt.
Muss man da irgendwas vorher wissen?
Naja,
ich habe den anderen gesehen, aber ich kann mich ja nicht...
Wenn du den Fury Road gesehen hast, dann ist vielleicht in dir die Frage aufgekommen, wer ist diese von Charlize Theron gespielte Furiosa und wie ist sie an die Stelle gekommen, wo sie ist?
Wie hat sie ihre Hand verloren?
Ja, so all diese Fragen.
Okay, ich sehe schon, ich muss mal dieses Before You Watch Furiosa.
Wolltest du das nicht letzte Woche für den Affenfilm machen?
Ja, wollte ich, habe ich nicht gemacht, nee. Ja, hätte ich mich ja dabei der Zusammenfassung schon gelangweilt. Eieiei.
Ja, von daher, also ich glaube nicht, dass man so viel wissen muss. Also irgendwie ist Furiosa halt richtig geworden. Gell? Bitte?
Ein Prequel, ja, genau. Zu Fury Road.
Aber eben halt ein Film aus dieser Mad Max-Welt, der zum ersten Mal Mad Max selber wahrscheinlich überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt auftaucht, aber so
doch,
rein
ich glaub,
von
ganz kurz taucht er auf. So
okay,
aber Cameo-mäßig.
Genau, aber mehr halt auch nicht, weil ich meine, die beiden sind sich ja an sich vorher nicht begegnet und erweitert dieses Universum jetzt mal so ein bisschen auch mal woanders hinzugucken. Wer da allerdings hingegen schon auftaucht, ist, glaube ich, dieser Immortan Joe, heißt er so? Der Also der Kerl da, der da der Häuptling war im Fury Road Film, der Bösewicht. Mhm. Mit dem kreuzen sich ihre Wege wahrscheinlich schon früher, nehme ich an. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Aber mit Mad Max selber wahrscheinlich eher nicht. Und das ist ja bisher dann schon eine Neuerung. Also bisher war ja immer so, in dieser Welt waren wir nur, wenn wir Mad Max begleitet haben. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in dieser Welt und er ist nicht dabei. So, mal gucken, wie das wird.
Hm. Okay, ich bin gespannt. Ich habe schon ein Video rausgesucht. Everything you need to know before watching Furiosa.
Na dann.
Da läuft es ja hier.
Das läuft. Gut. Ich gebe jetzt Friday Hit Country Song about Podcasters that review erotic movies ein. Guck mal, was das Ding ausspuckt. Haben wir ja schließlich mit den komischen Filmen von Christoph schon gemacht, von daher können wir alles, was da gesungen wird, auf uns beziehen. Mal gucken, was es schreibt. Genau. Und in der Zwischenzeit könnt ihr da draußen Kommentare schreiben, gerne mit AI oder auch persönlich, und die auf sneakpod.de zur Folge 843, wenn ich nicht schief gewickelt bin,
ja,
abwerfen. Das war die Folge mit keinen Themen, die aber trotzdem lang geworden ist. Und nächste Woche gucken wir Furiosa und regen uns über die schlecht animierten Affen auf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.